Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 759. Heute mit dem Rückblick zu WrestleMania 42, dem Samstag, also der ersten Nacht. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist der Saladin Koban. Wunderschönen guten Tag, Saladin.
Wunderschönen Tag, Olaf, an unserem schönen Sonntag heute.
Genau. Schönen guten Tag auch an euch alle da draußen. Ich hoffe, ihr habt die erste Nacht von WrestleMania gut überstanden, ob live oder on demand. Bei Netflix war es ja zum ersten Mal hier auch im deutschsprachigen Raum zu sehen. Und ich muss dazu sagen, bei mir hat es gut funktioniert. Ich habe das erste Match live geschaut gestern, war ja auch nicht so lang, wenn man ehrlich ist. Und habe dann den Rest heute Morgen on demand genossen. Und ich glaube, Saladin, bei dir war es genauso, oder?
Absolut identisch und auch ohne große Fehler, muss ich sagen. Also es hat sogar gepasst. Der erste Test für Netflix ist bestanden.
Genau das, ne? Und ihr seht uns jetzt ja hier auch, ne? Wenn ihr bei YouTube unterwegs seid, gerne auch irgendwie eure Eindrücke zur Show direkt in die Kommentare ballern. Wer aktuell damit liebäugelt, ob er jetzt irgendwie zum Beispiel uns unterstützen möchte, natürlich gerne bei Patreon, bei Steady, auch bei den YouTube-Kanalmitgliedschaften vorbeischauen. Ganz wichtig an der Stelle, ich habe bei YouTube eine weitere Stufe eingebaut und habe gesagt, Mensch, wer uns jetzt einfach quasi hauptsächlich einfach so unterstützen möchte und noch ein bisschen was oben drauf haben möchte, der kann jetzt 3,99 investieren, bekommt dafür Zugriff auf das Archiv. Podcasts von 2022, 23, 24, 25 sind da drin und zwischendurch hauen wir da auch nochmal ein paar aktuellen Kram rein. Aber ansonsten geht's dann da für die übrigen Top-Mitglieder geht's dann weiter mit den aktuellen Podcast, die wir da wöchentlich reinballern. So, damit sind wir da an der Stelle durch und ich würde sagen, wir starten ja auch gleich in die Review, weil es gibt einiges zu besprechen. Es ist WrestleMania Season. Ich habe mir extra ein Jackett angezogen für den feierlichen Anlass. Hab mir gedacht, mein Gott, mal was anderes, mal ein bisschen schicker. Ich hab natürlich auch keine Jogginghose an, wie sich das gehört, sondern wie immer eine Jeans. Aber wir wollen über das Ganze drumherum sprechen. Lieber Saladin, wir haben ja schon gesagt, ne, John Cena hier als Host, wir haben schon ein bisschen vermutet, dass er die Show eröffnen würde und er hat es auch getan und auch der hat sich rausgeputzt, auch der war nicht in der kurzen Hose unterwegs, sondern im schicken Anzug.
Absolut und ich war froh, weil ich hatte kurz davor beim WWE Network noch die Taker-John Cena Show gesehen, die kam ja live, wurde live gestreamt und da hatte er eine Jeans und T-Shirt 17 an. Ich dachte, oh mein Gott, wie wird er jetzt beim Opening ankommen? Aber er hatte einen Anzug an, war heraus, war ziemlich schick, muss ich sagen, und hat WrestleMania eröffnet, traditionell. Und es war auch schön, mal wieder John Cena zu sehen. Das Witzige war eigentlich, er kam rein und ich glaube, er hat ja mit dem Kameramann geredet, das hat er immer gemacht schon. Ich glaube nicht, dass er diesmal reinrennen wollte. Er ist am Anfang ja langsam gelaufen und dann hat er gemerkt, oh, das dauert doch ein bisschen zu lange und ist dann doch wie immer reingerannt. Und hat dann WrestleMania eröffnet und war ein netter, hübscher Spot.
Ja, hat jetzt auch nicht viel gemacht am Anfang. Hat ein bisschen angeheizt, hat auch manchmal betont, ja, ne, das ist eine kontroverse WrestleMania im Vorfeld bereits gewesen. Es wurde viel gesprochen und jetzt gilt es sozusagen. Eine kleine Kontroverse bzw. eine kleine Diskussion gab es auch schon bezüglich der Stage, lieber Saladin, weil auch da erwartet man natürlich von der WrestleMania wirklich viel. Und was es wirklich viel gab, waren sehr viele LED-Leinwände, zwei große Säulen. Wie hat es dir gefallen? War das WrestleMania würdig für dich? Wir haben von einigen auf dem Discord Kritik gehört, die gesagt haben, das war ein bisschen unkreativ, war vielleicht ein bisschen langweilig. Wie ging's dir?
Ich fand es nicht so schlimm. Ich fand, es ist auch schwierig, weil man ja auch letztes Jahr am gleichen Standort war, finde ich. Und Las Vegas hat halt eine Story, die immer gleich ist, das Casino vor allem. Und ich fand es in Ordnung, ja. Es sah trotzdem, fand ich, gut aus und hat was hergemacht auf jeden Fall. Also gerade die Entrances durch den Premium Live Event durch und durch fand ich eigentlich alle sehr gelungen und da die Stage auch dazu gepasst.
Ja, die Präsentation war wie immer bombastisch, muss man sagen. Also das muss man halt auch mal in Relation setzen vielleicht zu anderen Wrestling-Produkten auf dem Markt. Da kommt halt keiner ran. Und da ist egal, ob du All Elite Wrestling nimmst, ob du New Japan nimmst oder sonst irgendwas. Das ist halt ganz viel Pomp. Es ist ein bisschen Hollywood. Es ist vielleicht auch ein bisschen zu viel. Ich fand es auch in diesem Jahr nicht ganz so kreativ. Das kann ich nachvollziehen, weil man im Prinzip einfach nur diese zwei dicken Säulen an die Seite gestellt hat mit noch mehr LED-Wänden. Aber das sah halt trotzdem geil aus. Also da kann ich ganz gut mit leben. Und ich finde, da hat man auch, gerade was das Zusammenspiel der Leinwände und der Säulen angeht, wie man dann teilweise das auch für Videos genutzt hat. Gerade zum Beispiel bei Randy Orton, wo dann die Schlange erst an der einen Säule entlang gekrabbelt ist, dann hinten rum und dann wieder durch. finde ich, hat man ganz, ganz nett gemacht. Und wir haben ja sehr viele Special Entrances bekommen. Unglaublich viele spezielle Outfits nur für diesen Anlass. Das ist ja auch ein Teil von WrestleMania und der ist ja auch wirklich dann noch in den letzten Jahren noch mal mehr in den Fokus gerückt. Und damit können wir dann nämlich auch gleich zum Opener kommen. Wir wussten schon im Vorfeld wegen der ESPN-Übertragung, welche beiden Matches die Show eröffnen. Und das waren natürlich hier zum Start gleich die Usos und LA Knight gegen The Vision und I Show Speed. Wenig überraschend, dass die Usos hier den Entrance als Erste machen. Ganz viel Yeeten, ganz viel gute Laune sozusagen. Danach LA Knight, der hier mit dem Geländewagen reingefahren kommt und dann eben Stimmung macht. Und The Vision, die kam, da wurde erstmal ein großes Banner ausgehängt mit dem sehr langweiligen Vision-Logo, wenn man ehrlich ist. Und dahinter standen sie dann, dann fiel irgendwann diese Fahne quasi, fiel dann und da standen sie dann. I Show Speed mit einem merkwürdigen Outfit. Wie fandst du das mit dem Umhang? Ich habe mich ein bisschen an Peanut Butter Falcon erinnert gefühlt, aber ich glaube, es sollte was Superheldenmäßiges sein, oder?
Ich denke auch. Ich war etwas überrascht, dass er Luis Figo, die Nummer 7 von Portugal, hatte. Die Jüngeren kennen ihn wahrscheinlich gar nicht mehr, aber das war der große portugiesische Superstar, bevor Cristiano Ronaldo so ein bisschen das adaptiert hat. Und ich hätte mir gedacht, dass er eher mit der Nummer 7 Cristiano Ronaldo rauskommt. Das ist nur eine Side-Geschichte. Aber ich muss sagen, vielleicht zum Entrance nur noch ein Nebensatz. Ich fand, dass die Reaktionen bei den Usos etwas dürftig waren und dass die Crowd da nicht so ganz mitgemacht hat. Man hat so ein bisschen versucht, dass die Kamera das nicht so ganz zeigt. Aber wenn man dann das große Bild immer gesehen hat, fand ich, dass die Crowd einen Großteil gar nicht mitgemacht hat. Und das war etwas überraschend. Und ansonsten können wir, glaube ich, da schon zum Match, glaube ich, kommen.
Ganz kurz noch zu Crowd-Reactions. Ich finde die Crowd, das nehme ich jetzt schon mal vorweg, die fand ich eh nicht besonders gut. Also den musste man ja wirklich sehr stark in den Hintern treten, damit da Reaktionen rauskommen. Wir haben auch schon Nachrichten von Hörerinnen und Hörern bekommen, die auch gesagt haben, boah, geht das nur mir so oder ist das bei euch auch so? Findet ihr die auch sehr leise? Und ja, es gab Ausnahmen, also mal gerade so gegen Ende bei Gunther, Seth Rollins oder auch bei Randy Orton und so hat man es mitbekommen, dass da ein bisschen mehr dabei gewesen ist mal, dass da auch mal gechantet worden ist. Aber so der Hexenkessel, der internationale Hexenkessel, der es mal gewesen ist, WrestleMania, war das jetzt nicht, oder? Wie siehst du das?
Ich sehe das absolut ähnlich wie du. Ich glaube sogar, dass die Crowd phasenweise, und das hast du schön gesagt, sehr ruhig war und so hat man es auch wahrgenommen. Und es liegt auch daran, ich meine, einmal waren es 10.000 Zuschauer weniger erstmal vor Ort. Das haben wir dann so am Ende der Show erfahren. Und zweitens, wenn man so ein bisschen auch geguckt hat, auf der einen, das Kamerabild hat immer die eine Seite gezeigt, aber selten die andere Seite, weil die andere Seite wahrscheinlich sehr leer war. Auch wenn man es gut, finde ich, kaschiert hat, dass es jetzt nicht so wenige sind, sondern es sah schon beeindruckend trotzdem von der Kulisse aus. Aber es war so, dass eben die Crowd zum Teil sehr ruhig war. Ich fand auch am Main Event, ich will es nicht vorwegnehmen, auch zum Teil phasenweise sehr ruhig. Und ja, es gab wirklich nur einen Kampf, und du hast es erwähnt, Gunther gegen Seth Rollins, wo man so ein bisschen auch das WrestleMania-Feeling hatte. Und da war die ganze Crowd into. Ansonsten war es eine ruhige Crowd. Es gab manche Spots, da hat sie schon reagiert, aber ansonsten sehr zurückhaltend. So habe ich sie wahrgenommen.
Ja. Ging mir ganz genauso. Und das finde ich schade. Also, weil wieder früher hatten wir die Sprechchöre. Liegt vielleicht auch einfach daran, dass momentan weniger internationale Zuschauer einfach in die USA reisen. Wir kennen das aktuellen Tourismuszahlen, was solche Geschichten angeht. Und das sorgt vielleicht auch nochmal dafür, dass da weniger Stimmung in der Bude ist und dass da viele Leute dabei sind, die vielleicht einfach sagen, weißt du was? Ich habe hier 1.500 Dollar bezahlt für WrestleMania. Ich lasse mich jetzt berieseln. Unterhaltet mich, dann mache ich dann auch vielleicht mit. Ich weiß es nicht, aber es war ganz merkwürdig. Also da habe ich auch schon mal, ich muss dazu sagen, ich bin auch kein Outgoing-Fan, wenn ich so bei so Live-Veranstaltungen bin. Aber ich mag es trotzdem gern, wenn du halt eben so Leute hast, die dann rufen, die chanten, die wirklich abgehen und die Emotionen da reinstecken. Die müssen nicht direkt neben mir sitzen, aber die dürfen gerne Stimmung machen und singen. Das gehört für mich auch zum Wrestling eben mit dazu. Hier war es nicht so. Und du hast gerade gesagt, hier Opening Contest hatten wir dann eben LA Knight, die Usos gegen The Vision, Logan Paul, Austin Theory, I Show Speed. Und wir haben ja so ein bisschen auch spekuliert in der Preview, wie baut man jetzt dieses Match auf? Und tatsächlich war eigentlich der Dreh- und Angelpunkt hier I Show Speed in dem Ding, was man ja auch sehr früh damit thematisiert hat, dass erstmal die Usos hier Logan Paul und Austin Theory, also die Wrestler, aus dem Ring gesuperkickt haben und dann auf einmal I Show Speed hier alleine gewesen ist und sich erstmal so ein bisschen durchscharwenzeln musste, aber durchaus mit Athletik da gepunktet hat, oder?
Bin ich auch völlig bei dir. Ich muss sagen, was mir bei Ashurst gefallen hat, er hat ja mit LA Knight erst diesen Headlock versucht. Und der hat natürlich nicht funktioniert. Und es ist halt auch, ein Headlock ist einer der ersten Moves, die man so lernt. Und wenn man Ashurst sieht, der ist ja im Endeffekt kein wirklicher Performer oder Sports Entertainer. Da war das, finde ich, ein gutes Storytelling. Und das haben sie so ein bisschen konsequent durchgezogen. Ja, er hat ja dann den Moonsault versucht. Dann hat er die Clothesline abbekommen. Er hatte noch den dritten Move, die Hurricanrana. Die hat funktioniert. Und zu guter Letzt dann, das war schon nach dem Kampf, der Splash.
Ja.
Natürlich war dieser Kampf im Endeffekt nur für diesen viralen Moment. Ich fand aber, und wir hatten das bei der Preview auch besprochen, ich war sehr überrascht, dass LA Knight den Pinfall gemacht hat und auch das Match gewonnen hat. Es war sehr kurz alles. Es war aber in Ordnung. Es war um Aisho Speed alles herum. Und ich glaube, wichtig war nur dieser Splash, der dann schon auch beeindruckend war. Ich fand der Turn von Vision gegen Aisho Speed, der kam so ein bisschen schnell. Ja, also die haben den Kampf verloren. Austin Fury ist dann lauter geworden. Das war jetzt ein bisschen schnell, fand ich alles. Vor allem dann, dass Logan Paul dann so aggressiv wurde. Aber gut.
Yeah.
Am Ende ging es nur um diesen Splash, der gut, der sehr gut aussah, der auch sauber, also wo man sich nicht Sorgen machen musste, dass sich jetzt der Logan Paul verletzt hat. Und am Ende ging es nur darum, dieser Clip geht ja jetzt schon viral und das war auch das ganze Match und das Ziel dieses Matches, wie es aussieht. Mehr war es dann auch nicht.
Ja, also ich fand einen ganz wichtigen Punkt, hast du hier gerade auch angesprochen. Man hat diesen Bruch zwischen The Vision und Aisho Speed nicht ausreichend erklärt, was auch in 7 Minuten nahezu unmöglich ist, weil dieses Match war quasi, kaum dass es richtig angefangen hatte, war schon wieder vorbei. Wir haben ja auch in der Verbindung mit von Aisho Speed und The Vision gesehen, dass Aisho Speed eigentlich gar nichts davon den wollte, dann hat er aber zuletzt mit ihm zusammen trainiert und dann hat man eigentlich das Gefühl gehabt, so, ah ja, jetzt, die raufen sich hier zusammen, ne? Auch, dass sie dann diesen großen gemeinsamen Entrance gehabt haben und so. Das hat für mich ganz gut funktioniert. Und dann ja zwischendurch auch hat Logan Paul ihn ja angeschrien, so, ja, ne, du hast hier wieder Mist gebaut, jetzt, komm, ich, ja, tag mich halt rein, ist okay, ne, auch als sie da Jimmy Uso zwischenzeitlich isoliert hatten und dann eben, Aisho Speed eine abbekommen hat, so nach dem Motto, ne. Am Ende gab's ja diese Miscommunication, wie man so schön sagt, ne, wo dann, LA Knight will ja sein BFT zeigen, Aisho Speed schubst ihn ja weg in Logan Paul. Und darüber regt sich dann ein Austin Theory auf. Das ergibt für mich auch, muss ich leider sagen, in der Wrestling-Psychologie keinen Sinn, weil natürlich will sich ein Aisho Speed befreien in dem Augenblick und schubst den Gegner weg. Aber er hat nicht seinen eigenen Mann sozusagen in jemanden reingeschubst, sondern er hat seinen Gegner in jemanden reingeschubst. Und im Endeffekt, natürlich kann man sagen, ja, Logan Paul, der ist so arrogant und der sieht den Fehler immer bei anderen, nicht bei sich selbst. Und auch in Austin Theory ist da voreingenommen. Ich fand das nicht logisch erzählt. Das ist so mein Problem gewesen. Dann ist Austin Theory sauer auf Aisho Speed. Dann gibt's hier nochmal, dann wird noch Theory in Aisho Speed geschubst. Und dann gibt's hinter dem BFT gegen Theory und das Ding ist gelaufen. Also wie gesagt, wenn das die... Ich finde, die Geschichte ist zu kurz gekommen. Dann auch dann, dass dann gleich Aisho Speed hier von Logan Paul verprügelt wird. Das war mir alles zu kurz. Dann machen die Babyfaces den Turn quasi und ist alles wieder vergessen und helfen dann eben Aisho Speed, dass er hier den Splash zeigen kann. Also da großen Respekt. Muss man ja auch sagen, man muss diesen Mut und diese Hemmschwelle auch erstmal überwinden, aus so einer Höhe so weit zu springen und das auch wirklich durchzuziehen. Und der hat gut gesessen. Deswegen da ganz, ganz großen Respekt vor. Ich finde auch, dass Aisho Speed, und du hast gerade gesagt, er ist kein Sports-Entertainer. Also ich, vielleicht kein Sports-Entertainer, aber ich finde, Entertainer ist er schon, was so seine Mimik angeht, was so die Bewegungen und so angeht. Der hat schon einen Unterhaltungsfaktor, das muss man sagen, auch im Ring.
Absolut. Ich meinte eher auf Pro-Wrestler bezogen. Ich hätte auch Pro-Wrestler sagen können, er ist kein Wrestler. Deswegen fand ich ja das Storytelling eigentlich auch ganz gut, wie man ihn in diesem Match eigentlich eingesetzt hat. Zwar limitiert mit ein paar Moves, die man halt so macht, wenn man da mitmachen möchte, im Endeffekt, die man auch gerade zu Beginn lernt. Aber im Kern natürlich hast du recht, der Turn, alles etwas dünn. Ja, das ging alles sehr, sehr schnell, Vision gegen ihn. Aber vor allem der Splash fand ich, er war ja auf dem Ringposten, ist dann seitlich gesprungen. Das war schon sehr beeindruckend, muss ich sagen. Die Kamera hat es natürlich auch sehr gut eingefangen. Und dieser Moment wird für diese Generation vielleicht so groß sein wie der Andre Giant Hogan Moment.
Oh.
Oh. Den werden mehr Leute jetzt schon gesehen haben als damals, den Spot damals.
Das stimmt.
Halt, und ich muss auch sagen, ich finde das war eine der Celebrities, den ich gerne dabei hatte. Ja, der wurde genau richtig eingesetzt in diesem Event. Nicht zu viel, nicht zu wenig, total in Ordnung.
Ja, ich hätte tatsächlich gerne noch ein bisschen mehr von dem gesehen, weil ich glaube, dass der ähnlich wie ein Logan Paul, ich glaube, dass der auch Potenzial hat, dass der da funktionieren kann. Der hat natürlich ein bisschen das Problem, dass er nicht ganz so groß ist, aber ich finde so von der Athletik her und auch diesen, bei dem Runner zum Beispiel, das würde ich gerne mal wissen, weil da, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, da hat Jimmy ihn ja quasi, als er ein Seil gehen wollte, so geschnappt und hat ihn dann in die andere Richtung ins Seil geschickt und da würde ich gerne mal wissen, ob das so Wrestler-Impro gewesen ist, also nach dem Motto, ey, wir müssen das in Richtung der Hardcam machen, nicht in die andere Richtung und so. Das fand ich halt so ein spannendes Detail am Rande. Aber ich fand den, ansonsten fand ich ihn unterhaltsam. Mir war das Match einfach zu kurz und mir war das Ende viel zu abrupt und schlecht erklärt. Das ist so das Ding. Das hat sich hier angefühlt wie ein besseres Kickoff-Show-Match. Das meine ich gar nicht böse. Das war unterhaltsam. Das war, wie du gesagt hast, viral. Aber dafür, dass uns das jetzt so lange bei Raw begleitet, diese Geschichte, gib denen doch noch 3 Minuten mehr und gib da, dass auch die Story atmen kann. Das ist doch eigentlich immer so die Stärke von WWE, dass sie immer sagen, und wenn du das Gefühl hast, etwas geht zu schnell oder geht zu langsam, dann werd noch langsamer. Aber hier war es eher so, wenn du das Gefühl hast, es geht zu schnell, dann mach noch schneller, weißt du?
Absolut, aber ich glaube, wir haben einen ganz wichtigen Punkt vergessen. Das Match war ja für ESPN. Es kam bei ESPN 2, wenn ich mich nicht irre, und das war ja zum ersten Mal im Kabel, ja, in den USA, dass WrestleMania da gezeigt wurde. Und deswegen war, denke ich, auch das Schedule so ein bisschen tight. Und im Endeffekt, und was ich mich nur freuen würde bei ihm, wenn er weiter dran bleibt, wenn der Charakter weiterhin da bleibt. Und das ist ja durchaus möglich, muss ich sagen.
Ja, deswegen, also er hat durchaus Potenzial, Unterhaltungspotenzial, auch was die Athletik angeht. War ein schöner Vorgeschmack. Und wie hat dieser Dive draus? Also das ist natürlich was wie gesagt, viral geht. Und das ist natürlich auch das, worum es WWE geht. Mir hat die einfach ein bisschen die Storytiefe, die Zeit ein bisschen gefehlt. Das ist aber ein Problem. Das werde ich heute sehr, sehr oft ansprechen. Und ich werde auch noch wesentlich lauter darüber schimpfen, als ich das jetzt an der Stelle hier getan habe. Aber bevor wir jetzt weiter hier im Tonus von WrestleMania 42 gehen, ganz, ganz kurzes Break nochmal. Wir treten nochmal ganz kurz auf die Bremse, ganz im Gegensatz zu iShow Speed und Konsorten, sondern wir geben euch hier noch ein kleines Update zu unseren Freunden von Holy. Weil Holy, passend zur WrestleMania Season, die feiern ihren 5. Geburtstag oder wie es bei Holy heißt, den 5th Birthday. Und da ist eben das Spannende an der ganzen Geschichte, dass die ein bisschen, ja, eigentlich ihre Softdrink-Marke und all das, was damit zusammenhängt, revolutionieren, denn wir wissen ja, normalerweise waren das hier so Dupsis hier in Pulverform, die man sich dann ins Wasser geschüttet hat, da hat man einen Shaker, hat es geschüttelt und jetzt gibt's hier was Neues und das sind nämlich so Sirup für eine spezielle Flasche, die jetzt auch rausgekommen ist, nämlich genau witzigerweise am heutigen Tage, kann man die auf weareholy.com/headlock, zwinker, zwinker, kaufen. Und das funktioniert ganz einfach. Du hast diese Flasche, die drehst du auf. Da kannst du dann auf der einen Seite diese Sirupflasche mit reintun, schmeißt sie da rein, super easy, und machst nicht so wie ich, dreht nicht diesen kompletten Verschluss hier oben ab, sondern nur diesen kleinen Stopfen. Sonst macht ihr euch eine Riesenschweinerei, nur als kleiner Tipp am Rande. Tust Wasser rein, wahlweise mit Sprudel, ohne Sprudel oder auch ein bisschen Eis von mir aus mit dabei. Super cool. Und wenn dann hier oben ist dann so ein Drehregler, und damit regelst du quasi, wie viel von dem Sirup mit in das Wasser geht, wenn du trinkst. Also eins ist so fruchtig lecker und fruchtig nicht zu süß, sagen wir es mal so. Lecker ist das immer. Und 5 ist halt volle Dröhnung. Muss man hier an der Stelle sagen. Ist dann halt eben Geschmackssache. Ich hab's auf 3 probiert mit der Geschmacksrichtung Mango. Fand ich lecker, war mir aber ehrlich gesagt noch ein bisschen zu süß. Und deswegen habe ich es runter geregelt, tatsächlich auf 1. Und das ist richtig lecker. Also mir schmeckt das richtig, richtig gut. Und deswegen da die klare Empfehlung. Schaut da gerne mal bei weareholy.com/headlock vorbei. Starter-Set ist am Start und da sind auch ganz viele Sorten dabei, lieber Saladin. Was gibt's denn da noch im Angebot?
Ja, danke, Olaf. Ich persönlich finde es gut, dass Holy halt verschiedene Sorten hat. Ich persönlich nutze gern Mango. Ich gehe ja selber gerne ins Gym und das ist da die perfekte Ergänzung. Und wenn es euch ähnlich geht, dann kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr das wollt, dann nutzt auf jeden Fall den Rabattcode mit Headlock.
Genau. Also es gibt 10 Sorten aktuell. Da gibt es sowas dabei wie Pfirsich, also Peach, Erdbeer, Apfel, Grapefruit. Das ist echt eine breite Auswahl. Und vor allem das Coole ist halt, man kommt hiermit so ziemlich lange aus. Hängt natürlich davon ab, wie stark du das eben einstellst. Aber wenn du es jetzt so machst wie ich, auf Level 1 für die Anfänger, dann reicht quasi so ein Düppchen von dem Sirup reicht ungefähr für 5 Liter. Also da bist du erstmal mit beschäftigt. Das hält sich auch im Kühlschrank über eine Woche, wenn du dich gut drauf aufpasst, sogar noch ein bisschen länger. Also da ist man auf jeden Fall erstmal schon mal ganz gut mit dabei. Wie immer gelten hier auch die alten Holy-Regeln. Ne? Da ist Zero Zucker drin, Zero Bullshit, wie man so schön sagt. Da sind ein paar Vitamine drin und außerdem ist das Ganze mit Fruchtkonzentrat. Also wie gesagt, es ist echt eine leckere Alternative, gerade auch zu den anderen Sachen, die es so auf dem Markt gibt. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Du hast es gerade eben schon angekündigt, hier unser Code, unser Rabattcode Headlock, den könnt ihr da auf jeden Fall beim Checkout ausgeben. So ein Starter-Set mit 10 Sorten, also mit den ganzen 10 Sorten, die gerade auf dem Markt sind, plus der Flasche, ganz wichtig, ne, die gibt's auch in 3 verschiedenen Farben übrigens. Ich habe hier schwarz, die heißt Darko, aber es gibt ja auch in Raptor, das ist so gelb-rosa und dann gibt's noch so eine Syro, heißt die, und die ist dann so in so einem Fliederfarben, also je nachdem, welche Farben ihr da gerne hättet, gibt's da auch noch ein bisschen Auswahlmöglichkeiten. Aber auf jeden Fall, dieses Starter-Set kostet ohne Code knapp 55 Euro, mit Code seid ihr damit knapp 49,50 mit dabei, habt da 10 Sorten und jetzt müsst ihr nur mal ausrechnen, wie lange ihr damit auskommt, also das lohnt sich schon. Und außerdem gibt es da immer auch noch so ein kleines Probierset mit jeweils 3 Sorten für 10er, also das lohnt sich da auf jeden Fall. Schaut rein in die neue Sirup-Revolution bei Holy und unterstützt uns damit natürlich auch, das ist ganz wichtig. Jeder von jedem Kauf, wo ihr auch unseren Code mit benutzt oder wenn ihr auf weareholy.com/headlock geht, da bekommen wir automatisch ein bisschen was davon ab und wir können dann in Dinge investieren, wie wir es zum Beispiel zuletzt gemacht haben, in neue Kameras, in neue Streaming-Dienste, die wir jetzt verwenden, neue Tools, die wir verwenden, in so Dinge wie der Saladin zum Beispiel bekommen hat, eine neue Kamera und eben auch ein neues Mikro. All solche Geschichten finanzieren wir davon und können dann eben auch hier Headlock einfach besser und noch schöner aufstellen. Und damit würde ich sagen, haben wir jetzt genug darüber geredet. Ich sag's nochmal, weareholy.com/headlock vorbeischauen, dabei sein und uns unterstützen und noch ein bisschen was zu trinken bekommen, ne? Und natürlich, wenn ihr Bock habt und was für lange Nächte braucht, dann schaut auch da bei den Energies vorbei zum Beispiel. Oder wenn ihr wie Saladin viel mehr Sport seid, die Hydrations, auch super gutes Zeug. Wir sind ja inzwischen, glaube ich, seit 2,5 Jahren mit Holy zusammen. Das sind schon gute Sachen, die es da zu holen gibt. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir auch an der Stelle weiter. Wir haben das Unsanctioned Match zwischen Jacob Fatu und Drew McIntyre hier auf dem Plan. Auch hier gab es ein bisschen Special Entrances. Jacob mit so ein paar samoanischen Feuertänzern und Militärklamotur. Drew McIntyre schneidet sich oder wie auch immer schweißt sich hier durch eine Tür, die dann einstürzt und hat natürlich auch sein Schwert dabei. Da musste ich sehr stark an unseren Preview-Podcast denken, speziell bei Drew, weil ich ja gesagt habe, Jacob wird vielleicht sofort auf ihn draufspringen und will ihn sofort attackieren. Und als ich das Schwert gesehen habe, habe ich gedacht so, oh, wenn jemand ein Schwert in der Hand hat, soll man vielleicht nicht auf ihn draufspringen, ne? Das wäre vielleicht eine schlechte Idee. Ja, Unsanctioned hieß ja das Motto und es ist tatsächlich auch genauso losgegangen, wie ich es ja prognostiziert habe, nämlich schnell mit dem Dive nach draußen von Jacob Fatu gegen Drew McIntyre. Hier das Tempo jetzt deutlich höher, lieber Saladin, oder?
Absolut, und ich muss sagen, beide haben eigentlich gut losgelegt und es waren noch ein paar interessante Spots schon dabei. Es gab den Table-Spot, es gab die Kamerageschichte von Drew McIntyre, seinem Bruder, die Aufnahme für X. Das hat er wirklich dann auch hochgeladen, man konnte sich das anschauen, fand ich ganz interessant. Es gab die Aktion mit dem Schraubendreher. Also man hat versucht, eine gewisse Härte reinzubringen, aber ohne Blut. Weil das hat man sich vermutlich für den Main-Event aufgehoben und wollte man vielleicht auch bei ESPN nicht haben. Aber ich war in dem Match drin. Ich fand, dass die beide auch eine gute Chemie hatten, was auch manchmal nicht so ganz da ist. Und fand vor allem das Finish dann, der Double Moonsault von am Ende fand ich sehr, sehr stark, weil einfach wir zwar alle davon ausgegangen sind, dass Jacob Fatu gewinnen wird, aber am Ende, ne, man schwankt ja dann doch so. Drew McIntyre ist der größere Name im Endeffekt, aber es war dann doch der Moment, den wir, glaube ich, auch bei der Preview so ein bisschen vorhergesehen haben. Und ich war sehr unterhalten. Fand, dass es insgesamt funktioniert hat. Auch wenn jetzt kein Blut da war, fand ich es trotzdem sehr gelungen.
Was ich mochte, war, dass man schon früh so ein bisschen auch Story-Anspielungen hier gemacht hat. Nicht auf das Geschehen zwischen den beiden, sondern eben auch zum Beispiel, als dann dieser Werkzeugkasten zum Einsatz kam und Drew McIntyre direkt zurückgeschreckt ist, als wenn du Superman irgendwie Kryptonit vor die Nase halten würdest oder so, ne? Und wie du gesagt hast, hier Schraubenschlüssel, der zum Einsatz gekommen ist. Auch früh wurden ja so ein paar Utensilien hier geteased quasi aufgebaut. Also ein Jacob Verdut, der draußen zwei Tische rausholt, einen baut er sofort auf. Da geht's aber nicht durch, sondern es wurde erstmal so doch zur Seite gelegt. Ja, und wie du sagst, waren dann diese Sachen mit dem Handy zum Beispiel, das fand ich einfach nur ganz witzig und passt ja auch zu dem gerne als Social-Media-Troll agierenden Drew McIntyre, passt das da ganz gut zu. Dann, ja, wie gesagt, wie du schon richtig gesagt hast, die allgemeine Härte, die wir hier gehabt haben,
das
hat
mir ganz gut gefallen.
Das genau,
den Drew gegen Drew, der war sehr beeindruckend, muss ich sagen.
Ja, dieser High Angle, den er wohl hochgeworfen hat und so. Passt schon. Auch dass Drew dann so hier sein Topi Con Hilo nochmal ausgepackt hat, das macht er auch nicht so oft, ne? Dass er da Anlauf nimmt und dann mit seinen, weiß ich gar nicht, ist er über 2 Meter, aber knapp 2 Metern, würde ich mal sagen, da übers Top Rope springt. Und ich mach's auch, da sind wir wieder bei der Toolbox, dass dann dieser Schraubenschlüssel eingesetzt worden ist, nicht, zumindest am Anfang nicht unbedingt, um auf den Kopf zu schlagen oder so, sondern Drew hat das so aus der Not heraus gemacht, dass sich die Schraubenschlüssel genommen, während Jacob eigentlich im Gang nach vorne gewesen ist, nachdem er da auch einen Double Jump Moonsault ins Ziel gebracht hatte und hat ihm dann ins Knie quasi damit geschlagen. Und das fand ich sehr, sehr klug. Danach wurde natürlich auch noch ein bisschen gebohrt und so. Aber ich finde das gerade, weil eben Jacob Fatu so schnell ist und so hart ist auch in seinen Aktionen, finde ich das einfach eine Art und Weise, wie man auch einen Drew McIntyre klug darstellen kann, indem er hier erstmal aufs Knie geht. Das fand ich ganz nett. Und die beiden sind ja im Endeffekt dann auch gegenseitig quasi aus ihren Finishern ausgekickt, ne? Also sowohl Drew aus dem Double Jump Moonsault als auch einen Jacob Fatu aus der Claymore dann im weiteren Verlauf. Kam das für dich überraschend?
Für mich kam es überraschend, absolut. Ich hätte gedacht, dass es etwas früher noch endet. Aber ich glaube, die haben das Finish gut aufgebaut. Ich musste kurz schmunzeln wegen dem Slim Jim Tisch. dass man das auch vermarktet bei einem
Amtsdenken. Das macht man schon länger. Das macht man schon länger, ja.
Ja, trotzdem, man gewöhnt sich ja trotzdem noch neu daran. Ne? Obwohl man es schon ein paar Mal gesehen hat, muss man dann trotzdem schmunzeln einfach. Unsanctioned, die WWE hat ja damit vom Storytelling ja nichts mit diesem Match zu tun. Trotzdem wird dann auch so eine Werbung dafür gemacht. Es waren einige wirklich tolle Spots dabei und ich war auch mit dem Gewinner völlig zufrieden. Es war der Moment, den wir gebraucht haben, glaube ich, für Jacob Fatu.
Ja, wir haben noch diesen großen Sturz gehabt im Endeffekt, ne, wo ja Jacob quasi vom Top Rope, ja, wollte noch eine Aktion vom Top Rope zeigen, dann kam Drew dazwischen und hat ihn dann mit Stuhlschlägen hier runtergeholt und dann hat ja auch Jacob so eine Art, ja, so Flip-Sturz quasi durch den Tisch genommen und ja. Meine Kritik, die ich jetzt hier an dem Match habe, ist zum einen, ich finde, dass Jacob viel zu schnell nach diesem großen Sturz wieder auf die Beine gekommen ist, dann hier den Sack zugemacht hat mit diesem Schlag mit der Werkzeugkiste und dann eben dem Double Jump Moonsault durch den Tisch. Das Finish, also die Aktionen an sich waren cool, aber ich finde, dadurch hast du ein bisschen diesen großen Sturz entwertet, den es halt wirklich vielleicht eine Minute vorher gegeben hat, weißt du? Es wirkt auf mich so ein bisschen gerusht in der Szene, anstatt dass du Jacob noch paar Sekunden mehr gibst, um wahlweise zu leiden, um zu verkaufen, aber das ging mir ein bisschen zu flott. Und mein anderer Punkt ist, dafür, dass es ein Sanction-Match gewesen ist, finde ich, hätte man auch hier ruhig noch ein bisschen wilder zu Werke gehen können. Also gefühlt hatten wir diverse Brawls zwischen den beiden, die wilder gewesen sind als das Match hier. Oder wie ging's dir da?
Du meinst es bei den Stingen, bei den Weekly-Shows?
Ja, genau.
Das sehe ich auch so. Ich erwähne halt nochmal diesen ESPN-Faktor. Ich glaube, dass man schon darauf geachtet hat, was man da produziert, auch mit dem Zeit, was man da wirklich bringen kann. Und ich glaube, das hat so ein bisschen eine Rolle gespielt. Es war schon ein guter Brawl, aber ich weiß, was du meinst. Da wäre natürlich noch deutlich mehr, hätte noch mehr, die Zweiten noch mehr machen können, aber man muss ja sehen, was hat die Show sonst noch gebracht? Oder was wird morgen WrestleMania noch bringen? Und ich glaube, man hat sich so ein bisschen daran orientiert. Aber ich fand so den wichtigen Punkt, wo du gesagt hast, mit dem Selling, da hätte man noch ein bisschen länger eigentlich sellen müssen, dass er dann erst wieder zurückkommt. Es war nicht mal eine Minute, dann war er eigentlich schon wieder auf den Beinen und er hat schon wieder ganz normal agiert.
Deswegen, das hat mich so ein bisschen gestört. Das zieht sich durch die gesamte WrestleMania, dieses Zeitproblem, dass man hier bestimmte Aktionen, bestimmte Geschichten nicht atmen gelassen hat. Und das stört mich. Gerade bei einer WrestleMania, wo du eigentlich unglaublich viel Zeit haben solltest, aber ja, die füllst du lieber manchmal einfach mit Werbung, weil das hat man auch sehr, sehr viel hier in der ganzen Show. Match an sich fand ich okay. Bin ich aber auch ganz ehrlich, ich habe mir mehr davon versprochen. Ich habe gedacht, dass die beiden auch ähnlich wie es bei ihren Brawls gemacht haben, dass es mehr rausgeht, dass es vielleicht ins Publikum geht, auf die Bühne, irgendwas von der Bühne runter. Weißt du, ich finde, die haben so viel geteased zwischendurch. Die sind ja von der, vom Balkon gestürzt durch Tische. Ja. Oder hier so. Und hier waren sie dann vergleichsweise brav und haben sich wirklich in diesem Ring geführt quasi aufgehalten. Ich fand's okay bis gut. Ich habe aber gedacht, dass ich hier rausgehe und sage, boah, geil, das war ein richtiger Unsanctioned Burner, den wir hier gehabt haben, weil dazu sind die beiden grundsätzlich in der Lage. Hat's nicht gegeben. War ein schlechtes Match? Nee. Aber trotzdem, ja, bin da so ein bisschen mit, ja, war halt nett, aber hätte ich mehr von erwartet. Naja, machen wir weiter. Auf jeden Fall hier Jacob Fatu siegreich. Und ja, das ist natürlich auch ein riesengroßer Sieg hier gegen den ehemaligen Champion Drew McIntyre. Also da können wir auch mal abwarten, wie es dann für den eben hier an der Stelle weitergeht. Weiter auf der Card ging es, nicht nur mit Werbung, sondern dann eben auch mit, ich lasse die Werbung hier aus, ich fange jetzt nicht an, die Werbung und die Promis aufzuzählen, die dann immer wieder gezeigt worden
sind. Wir hatten das nach jedem Match.
Ja, genau das. Deswegen, und ich will das nicht so machen wie WWE oder TKO, dass wir hier von unseren, ich weiß nicht, Stunde, anderthalb Podcast, dass dann davon so viel auf Werbeblöcke, wir hatten schon einen Werbeblock für Holy, der ist legitim, den Ball halten wir auch drin, aber wir machen jetzt nicht noch Werbung für die anderen Produkte, die hier mit dabei sind und von denen wir übrigens nichts bekommen. Wir machen weiter mit dem Match um die WWE Women's Tag Team Championships. Wir haben Charlotte Flair und Alexa Bliss, wir haben Bayley und Lyra Valkyria und wir haben die Irresistible Forces, Lash Legend und Nia Jax und wir haben natürlich noch die Bellas, Fragezeichen, da komme ich aber gleich separat noch drauf zu sprechen, weil ich möchte erstmal ganz kurz hier wieder über die Entrances sprechen. Wir machen so ein bisschen Modenschau heute. Charlotte Flair und Alexa Bliss, so ein bisschen das Schmetterlingsmotto, Nachtfalter und schöner, strahlender Schmetterling. Bayley und Lyra Valkyria hier in Matching Outfits und immerhin, aber ohne Special Entrance. Und die Irresistible Forces hier mit der Hommage an Demolition, die ja auch in die Hall of Fame gegangen sind. Erstmal grundsätzlich, wie hat dir hier die Kleiderauswahl gefallen?
Von allen sehr gut. Ich muss sagen, Charlotte und Alexa Bliss, die haben schon ein bisschen herausgestochen. Vor allem Charlotte, das sah unglaublich toll aus, fand ich. Ich fand aber auch Demolition Tribute ziemlich cool, muss ich sagen. Ich musste auch daran denken und die wurden ja dann sogar kurz auch gezeigt. Die waren ja da. Die sind gestern sind sie in die Hall of Fame auch eingetreten. Das fand ich ziemlich cool von den beiden. Und mir hat das persönlich sehr gefallen. Das hat so dieses WrestleMania-Feeling. Ja, es ist was Besonderes. Es ist ein besonderer Abend. Auch wenn das Tag-Team-Match an sich jetzt nichts ist, wo ich sage, dass wir noch in 10 Jahren darüber sprechen werden, fand ich, dass die Entrances dem völlig würdig waren, dem Event.
Ich mochte, also tatsächlich, ich fand bei Alexa und Charlotte, fand ich die Idee auch cool. Auch Alexa, die ja dann passend geschminkt gewesen ist und so, ne, dieses Fahle und so, aber richtig coole, auch sehr kreativ gewesen und dann auch, glaube ich.
Und auch unterschiedlich schwarz-weiß zu bunt.
Ja, genau. Ja, aber ich glaube, war da nicht auch, ich habe es nicht genau lesen können und ich bin auch jetzt zu meiner Schande, ich habe nicht aufgeschrieben, was da hinten auf der Motte quasi drauf stand. Ich glaube, das war auch wieder eine Bray Wyatt-Hommage, wenn ich mich nicht komplett täusche. Und Demolition fand ich sehr cool. Also das hat mir auch sehr gut gefallen. Aber wir müssen jetzt über die Bella sprechen, weil wir hatten im Vorfeld schon gesagt, ne, hier die Nikki, die hat's ja am Knöchel und die ist ja immer mit einer Orthese. Nennt man das Orthese?
Gips, dachte ich.
Also ja, auf jeden Fall diese Schiene. Schiene ist vielleicht
Schiene, besser. Schiene ist es.
Mein Gips richtig, jetzt Gips war es auch nicht. Orthese ist auch was anderes, egal. Rumgelaufen und es war ja lange nicht klar, ob sie dann eben medically cleared ist und sie kam dann eben auch raus mit einer Krücke und mit dem Walking Boot, wie es im Englischen heißt, und hat dann auch sehr schnell gesagt, also sie ist nicht medically cleared und dann hat sie aber eine alte Freundin angerufen, Saladin. Wer war das denn?
Das war Paige. Ehemals Sarah. Schon seit mehreren Jahren nicht mehr bei der WWE im Fernsehen gesehen. Und ich muss sagen, es hatte sich ja so ein bisschen seit gestern angedeutet, dass das Comeback kommt. Trotzdem war noch nicht ganz klar. Die Spekulation gab es genau bei diesem Match. Aber ich muss sagen, ich fand es, als dann ihre Musik kam und auch Paige, es war ein unglaublicher Pop. Ich fand es auch gut, war positiv überrascht. Und man muss ja sagen, sie ist ja immer noch sehr jung. Sie ist 33 Jahre alt. Und dass sie jetzt zurück ist bei der WWE und auch in diesem Match, und über das Match können wir gleich, glaube ich, reden. Ich war sehr happy und ich glaube, die Crowd hat es auch extrem abgefeiert, weil das war so der erste Mega-Pop, habe ich das Gefühl gehabt, des Abends.
Ja, da bin ich komplett bei dir. Also die Reaktion für Paige war hier enorm. Auch bin ich auch ganz ehrlich, hätte ich nicht erwartet, dass das hier so eine große Reaktion gibt, vor allem von dieser leisen Crowd. Und du hast auch gemerkt, dass sie das wirklich bewegt hat hier in dem Augenblick. Ne? Also sie hat ja im Endeffekt war sie, ich glaube, es war 2016, glaube ich, hat sie ihre letzten Matches bestritten bei WWE. Also es ist 10 Jahre her. Also ich erinnere mich noch, dass ich die bei WrestleMania 32 noch gesehen habe, in so einem 5 gegen 5.
Tag Team Match.
Genau.
Ja,
Ding.
Ja.
Und ja, wie gesagt, dann 2016 war sie noch. Stimmt gar nicht. Nee, sie hat auch noch 2017, 2018 hat sie auch noch gewrestelt, ne? Aber war dann GM und so weiter und so fort, ne? Aber hat ja dann es keine Ringfreigabe mehr bekommen. Ja.
Es waren schon einige Verletzungspausen. Ich meine, es ging genau. Schon, man darf nicht vergessen, sie ist einen Tag nach WrestleMania 30 debütiert, ist sofort Champion damals geworden und sie war ja zu Beginn das Face der Women's Revolution. Das vergisst man. Aber es ging ja sehr schnell abwärts mit ihr leider. Aus vielen verschiedenen Gründen, die ein eigener Podcast eigentlich wären. Auf jeden Fall war sie schon bei WrestleMania 32, 2016 ja schon nicht in diesem Triple Match. Da war schon der Fokus auf drei andere.
Ja.
Und trotzdem muss ich sagen, fand ich schön, dass sie zurückkam. Und ich war auch überrascht über den Pop, sage ich ganz ehrlich, weil ich meine, als Paige ist sie, glaube ich, wirklich seit 6, 7 Jahren nicht mehr angetreten. Und es gibt halt auch schon eine komplett neue Generation einfach, ja, der Crowd. Ja. Und das war schon mega Pop. Und ich fand dann auch zum Match, man hat ja dann das Match um sie herum aufgebaut. Ich fand das ein bisschen überraschend, ehrlich gesagt. Man hat ja gemerkt, der Hot Tag, der kommt nicht zu ihr. Das wird aufgebaut. Und als man dann in die Finish-Sequenz ging und sie dann wirklich den Pin voll gemacht hat und Tag-Team-Champion wurde, sie war ja doch emotional. Ich weiß jetzt nicht, ob das für Unreal ist. Es gab noch vielleicht im Match da zurück mit Charlotte diesen Stare-Down. An die Fehde kann ich mich noch gut erinnern. Da war auch das Publikum dabei, muss ich sagen. Es gab mal so einen ähnlichen Moment, Mickie James, Trish Stratus beim Rumble. Und es ist ja schön, dass auch Paige dann doch noch so in Erinnerung geblieben ist. Und nach dem Kampf die Emotionen fand ich schön und ein positiver WrestleMania-Moment.
Ja. Letztes Match war 2017 übrigens, ne? Also von ihr bei WWE. Ne? Sie hat natürlich dann noch im weiteren Verlauf noch bei AEW Matches bestritten, ne, wo sie dann ja 2022 rübergekommen ist. Aber auch da hat man ja nicht viel mit ihr gemacht, wenn man ehrlich ist. Ne. Sie hat diesen großen Moment bei All-In gehabt, wo sie den Champion-Titel geholt hat. Aber so wirklich was gemacht mit ihr hat man nicht. Und wie du schon gesagt hast, man hat das Match hier sehr stark um sie herum aufgebaut. Das Match an sich war aber relativ vergessenswert, wenn ich ganz ehrlich bin. Ne. Da hat auch hier und da mal so ein bisschen gerumpelt, wir hatten so eine klassische One-on-One-Phase oder so One-on-One-Ansetzung auch immer mal wieder. Na, am Anfang waren wir alle vier, dann irgendwann zwei raus, dann machen wir mal so Auseinandersetzungen mit Charlotte und Lash Legend, dann mit Bailey oder Lyra gegen Alexa zum Beispiel und irgendwann kamen dann die anderen wieder dazu. Aber wie du schon gesagt hast, man hat hier eigentlich in die Richtung aufgebaut, dass Brie irgendwann diesen Hot Tag eben zu einer Page macht und die kommt dann eben rein, zeigt ihre Clotheslines, ein Fisherman's Buster. Kleiner witziger Punkt an der Stelle. Der Kameramann, der sich auf die Nase gelegt hat draußen und sich Leute kaputt gelacht haben.
Der hatte einen unglücklichen Abend, glaube ich, insgesamt, aber ja. Auch Michael und, Cole hatte keinen guten Abend, aber das ist ein anderer, ja. Wollte ihn nicht unterbrechen.
Und wie du schon gesagt hast, da hatten wir diesen Moment mit Charlotte und Paige, auf den die Zuschauer auch sehr gut reagiert haben. Und dann haben wir aber, das dürfen wir auch hier nicht unterschlagen, ne, der Sieg, der war ja eigentlich nicht so richtig fair, weil wir da auch eine Nikki Bella gehabt haben, die eingegriffen hat. Die hat ja Charlotte Flair rausgezogen und dann auch mit der Krücke attackiert, während Alexa Bliss ja im Ring eigentlich einen Twisted Bliss zeigen wollte und dann aber dadurch abgelenkt gewesen ist. Paige konnte dann die Knie hochziehen, ist dann unsanft gelandet und da gab es halt eben den Rampage für die drei, aber es war ja auch mit Eingriff, muss man sagen, und mit Waffe natürlich auch. Nur so, weil eigentlich sind die Bellas ja hier und durch das Comeback waren sie plötzlich aber dann doch wieder Face, aber am Ende sind sie dann trotzdem wieder hier irgendwo, oder? Oder ist Nikki die Böse?
Ja, es hat natürlich nicht ganz gepasst, das muss man schon offen sagen. Und ich glaube auch, dass die Bellas gegen Paige turnen werden, weil ihr Ziel ist ja eigentlich dieser gemeinsame Tag-Team. Gewinnen, gemeinsam als Bellas. Und Nikki wird ja wohl bald frei. Es geht ja wohl nur um ein paar Wochen, ne, dass sie Freigabe bekommt. Deswegen glaube ich, dass wir da schon noch was erleben werden. Aber ja, ich muss sagen, Alexa Bliss hat einen Tick zu lang gewartet, finde ich so. Sie hat so richtig zugeschaut. Warum wartet sie da? Sie hätte auch einfach auch ihre Aktion machen können. Aber ich glaube, dieses Match, das war einfach vom Design her so für Paige. Das hat mich persönlich überrascht. Also man darf nicht vergessen, sie kommt jetzt zurück. Da sind immerhin einige andere Female Talents oder Performer, die seit mehreren Jahren eigentlich wirklich auch arbeiten und auch gut performen, finde ich, die dann einfach nicht mal den Tag-Team-Titel kriegt dann jemand, der gerade zurückkommt. Das ist schon etwas überraschend. Du sagst, das letzte Match 2017, bei ihr war ja auch lange gar nicht klar, ob sie überhaupt noch mal worken kann. Ich meine, die WWE war ja die Company, ja, die es ja eben nicht mehr die Freigabe erteilt hat. Und es hat ja Jahre gedauert. Und was mir noch aufgefallen, ihr habt schon auf ihre Physik geachtet, so ihre Rückenmuskulatur. Ich fand das immer noch sehr, sehr dünn alles bei ihr. Wenn man das jetzt natürlich mit anderen, die da im Ring sind, vergleicht, die sind deutlich muskulöser. Und ich hoffe, dass sie einen soliden Run hat diesmal. Für mich war sie immer so eher ein Beispiel für, wie man sein Talent wegwirft, ja, zum Teil. Und das ist nicht nur ihre Schuld, ne, das ist ein komplexeres Thema. Ja. Aber ich fand, das war einfach ein Feel-Good-Moment. Die Crowd war total into. Und auch die Bellas, ich fand auch Nikki, als sie rauskam, die wirkte schon sehr nervös, als sie Paige angekündigt hat. Aber als dann das Theme kam, war alles in Ordnung. Und im Endeffekt waren die Emotionen eigentlich schön, weil das ist ja auch im WrestleMania ein bisschen. Und man hatte bei Paige schon das Gefühl, das hat ihr, glaube ich, sehr, sehr viel bedeutet, weil ich glaube, sie hat damit nicht gerechnet. Ich glaube, niemand hat bis vor 5 Tagen damit gerechnet, dass am Ende Paige dann Tag Team Champion wird, ja.
Nee, das war auf jeden Fall eine große Überraschung. Match an sich war auch wieder recht kurz gehalten, muss man an der Stelle auch wieder sagen. Und lebte von dem großen Bang, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ansonsten würden wir da gar nicht so lange drüber reden. Es lebte jetzt hier von Paige. Die Leistung der anderen Frauen war okay, aber war jetzt auch nichts Herausragendes, wenn man ehrlich ist, ne? Aber nichtsdestotrotz, der Paige-Moment war gut. Ja, wie du schon gesagt hast, eine Paige natürlich auch wirklich eine Frau, die durch große, schwierige Zeiten auch gegangen ist. Nicht nur mit der Verletzung, wir kennen noch andere Geschichten von ihr, psychische Probleme, die auch noch mit dazugekommen sind. Also das ist halt schon.
Hat sie alles zugegeben. Aber genau. Ihr ist aber auch übel mitgespielt worden, ja. Das muss man auch immer schon dazu sagen. Und sie war auch noch sehr jung, man muss ja sagen. Ja. Sie ist wirklich mit 18, 19 in die USA, ist dann sehr schnell auch schon gefördert worden, muss ich sagen, war ja bei NXT. Sie war wirklich das Gesicht, sie war bei NXT einer der ersten Stars, dann ist sie ins Main Roster und es war halt auch damals, sie kommt rein und wird sofort Champion. Ich weiß nicht, ob das immer einem Performer hilft, ja, ob es vielleicht besser ist, mal einen kleinen Aufbau zu haben, ja, und sich erstmal an dieses Road zu gewöhnen, vor allem den damaligen Schedule. Aber ich finde, irgendwie ist sie schon durch die Hölle gegangen. Ich freue mich, dass sie zurück ist und ich wünsche ihr persönlich einen guten Run. Und ja, ich hoffe nicht, dass sie Nostalgie-Act wird, wie eine andere Performerin, die wir im nächsten Match haben, sondern schon etwas mehr abliefert. Und sie ist vom Alter her einfach mit 33 auch noch extrem jung. Sie hat noch 10 bis 15 Jahre vor sich, wenn sie auf sich achtet und körperlich vor allem der Körper das mitmacht.
Boah, also 10 bis 15 Jahre, da wäre sie 48, das glaube ich nicht.
Why not? Sei das nicht? Bei den Männern geht's doch auch.
Ja, ich weiß nicht, vor allem auch mit ihrer Verletzungsgeschichte glaube ich das nicht, ne? Aber auch hier muss ich wieder kritisieren, unfassbar wenig Zeit. 8:30 knapp, ne? Sehr, sehr wenig. Also es ist wirklich, ne, wir sprechen immer von Women's Revolution, ne? Und dann guckst du hier auf die Karte und siehst halt, dass die ganzen Matches haben halt alle nur 8 Minuten. Wir sprechen nachher auch über das Women's World Match, World Title Match mit 9 Minuten. Ich finde das eine Schande. Also ich finde es eine Schande, dass wir hier eine WrestleMania haben, wo wir zwar 3 Frauenmatches auf der Karte haben, die aber abgesehen von diesem Six-Man Opening Contest so deutlich weniger Zeit bekommen als die Männer. Ich finde das wirklich ganz, ganz furchtbar und
ich würde, darf ich dazu eine Ergänzung machen? Ich muss ja sagen, wir haben ja auch inzwischen 2 WrestleMania Main Events. Warum kann denn nicht der eine vom Women's Championship sein und der andere von den Männern? Wenn man immer davon redet, warum denn nicht? Man kann sich ja auch 2 Champions sparen und einfach einen haben. Oder man lässt es so, aber gibt einfach den Frauen einfach auch diesen Spot. Man hat ja sowieso 2 Abende.
Ja, aber ganz ehrlich, das finde ich wiederum auch nicht 100% richtig. Ich finde, es sollten die Geschichten ganz oben sein, die am meisten verkaufen und die gerade am meisten over sind. Ich finde, das hilft der Gleichberechtigung nicht, wenn man sagt, ja, komm, ihr kriegt ja sowieso einen Spot. So, nee, also das ist, ne, ihr kriegt einen Spot, wenn sich's anbietet. So, oder wenn irgendeine Geschichte groß ist. Das, was wir jetzt hier haben, ist ein strukturelles Problem. Dass man einfach sagt, ja gut, Stephanie Verkehr gegen Liv Morgan, machen wir halt in 9 Minuten. Ne? Warum auch
7.
immer.
7 waren es, glaube ich.
Aber ja. Auf Wikipedia steht 9 tatsächlich. Aber
mit Entrance vielleicht, aber nee.
Entrance war garantiert länger als die Matches.
Ja, Entrance waren länger, ja. Ich hatte 7, aber gut.
Ist egal, ich habe auch 7 auch irgendwo gefunden. Hier steht 9 jetzt, ist egal, irgendwo dazwischen. Aber das finde ich halt wirklich eine Schande. Und das geht halt gar nicht. Und da sind wir wirklich, Mella und ich sprechen ja oft über die Ruthless Aggression in unserem Format Ruthless Reviews, wo wir halt auch nur so Matches haben, die haben keine Zeit. Die haben keine Zeit zu atmen. Die haben keine Zeit, die Geschichte zu erzählen. Hier war die Geschichte ganz einfach. Es war Paige. Die waren wieder da. Und dadurch hast du eine Emotionalität erzeugt. Im nächsten Match zwischen Becky Lynch und AJ Lee um die WWE Women's Championship Match hast du eigentlich auch eine ewig lange Fehde. Und wir haben schon im Vorfeld gesagt, ja, vielleicht eine Stipulation oder so. Aber ich habe auch gedacht, dass wir hier ein längeres Match bekommen würden. Auch da, vielleicht fangen wir bei den Entrances an, bevor wir auf die Matches eingehen.
Ja, genau.
Live-Performance hier von der Band The Wonder Years, also die hier das Lied von Becky Lynch performt haben. Bin ich der Einzige, der sich gewundert hat, dass der Frontmann T-Shirt von Cactus Jack tragen darf, in Zeiten, wo der doch sich sehr, sehr klar von WWE distanziert hat?
Ich war auch überrascht. Ich muss auch daran denken. Mick Foley hat sich ja schon etwas distanziert, aber ich fand es auch irgendwo sympathisch. Ich meine, ich gehe davon aus, dass er Fan ist von Cactus Jack Mick Foley und niemand hat ihm wohl widersprochen. Was ich aber sympathisch fand. Ich fand auch, jetzt der Sound ist jetzt nicht ganz mein Sound, aber ich fand schon, der Entrance war in Ordnung. Ich fand aber den von AJ Lee, das war ja so ein bisschen an die John Cena Entrance und an den Eminem Entrance, wenn man ganz ehrlich ist, angelehnt ist, fand ich ganz toll und beide da wieder ein Star-Faktor, weil beide wirkten halt wie Superstars, ja.
Ja, ich find's auch immer ganz toll, wenn man da Kinder einbindet. Ne? Wie gesagt, das haben wir schon diverse Male gesehen. Für die ist das halt ein unfassbar geiler Moment. Ne? Das nehmen die ihr ganzes Leben mit, dass sie da diesen Entrance mitgemacht haben. Und du hast auch bei ganz vielen gemerkt, so, du hast so gesehen, manche sind so ganz konzentriert auf das, was sie machen sollen. Und andere haben so den Moment so richtig genossen und haben sich abgeklatscht, weil sie es halt in dem Augenblick so geil fanden. Und da bin ich inzwischen auch sehr sentimental, was solche Geschichten angeht. Bist du auch sentimental bei diesem Match geworden, lieber Saladin, bei diesen unfassbaren 8 Minuten, die wir hier bekommen haben?
Nicht wirklich. Wir hatten ja bei der Preview so ein bisschen gesprochen, was wird uns da erwarten. Wir waren, glaube ich, bei der Chamber schon nicht wirklich überzeugt, insgesamt von der Fehde nicht überzeugt und auch dieser Kampf hat uns nicht wirklich, also mich persönlich nicht wirklich überzeugt. Ich war beim Finish, es wurde ja sehr schnell diese Referee-Story erzählt, was ja in Ordnung ist, aber dann beim Finish muss ich sagen, Becky hat die Ringrichterin zu sich gezogen und ich hatte das Gefühl, AJ Lee hat sie gar nicht richtig berührt. Ich weiß ja, ob es die Wiederholung war, die es so gezeigt hat. Dann ist sie ja so nach rechts umgefallen. Dann gab es den Spot an den Ringpfosten. Ich hatte das Gefühl, es war ein leichter Botsch drin, aber ist in Ordnung. Ich war froh, als das Match vorbei war und auch, dass der Pinfall durch war, weil ich einfach glaube, dass AJ Lee für diesen Spot nicht mehr gut genug ist. Der Entrance war gut, aber ich glaube, dass die In-Ring-Leistung einfach diesem Niveau nicht mehr ganz gerecht wird. Und da muss man auch mal ehrlich sein und sagen, sie hat ja jetzt angekündigt nach dem Match, dass sie auch eine Pause einlegen wird. Ich glaube, du hattest eh nicht so angedeutet. Es wäre auch gut, wenn sie einfach geht.
Macht's aber nicht, hat sie schon gesagt. Sie sagt, es ist kein Goodbye, sondern es ist ein bis zum nächsten Mal.
Solange sie im Punk da rumrennt, wird sie auch ein Faktor sein. Das glaube ich auch leider. Aber ich muss sagen, das war für Becky Lynch. Ich muss sagen, klar, AJ Lee hat einen großen Namen sie hat einen guten Run in den 2010er Jahren gehabt. Aber jetzt, dieser Run zeigt doch schon, dass es nicht reicht. Das Match war ein Tick zu kurz natürlich. Man kann sagen, zu wenig Zeit etc. Ja, stimmt alles. Aber ich muss auch sagen, ich fand am Ende, der Spot war schon ein bisschen gebotscht.
Ja, wir hatten ja eigentlich so zwei große Geschichten hier in dem Match natürlich. Ne? Natürlich zum einen Becky Lynch, die endlich ihren Sieg hier einfahren will, nachdem sie 3 Niederlagen eingesteckt hat. Wir hatten aber vor allem natürlich auch den Punkt mit Jessica Carr als Referee, die ja notorisch gegen Becky Lynch ist, die immer wieder dann nicht für Niederlagen sorgt, aber immer wieder in den Niederlagen quasi mit einbezogen wird sozusagen. Und das hat man hier nochmal auf sehr großer Bühne breit getreten. Das begann damit, dass Becky ja hier das Turnbuckle-Polster lösen wollte und dann Jessica Carr sehr energisch dazwischen gegangen ist und nach dem Motto, ey, wir sind heute ist WrestleMania, du kannst so Mist nicht machen, du bist ja wohl vollkommen bekloppt und hat dann das wieder drangefuddelt irgendwie. Und dann die andere Geschichte war natürlich, dass AJ, das war ja auch so das Kryptonit sozusagen, ich bleib heute bei diesem Bild, gegen Becky Lynch, das war die Black Widow, dieser Submission-Move, den sie halt immer wieder ansetzen wollte. Und da haben wir auch eben verschiedene Konter da reingesehen, auch mal einen Konter in den Manhandle Slam zum Beispiel, was das Gegenstück quasi dazu gewesen ist.
Ja, gut war. Der Manhandle Slam war wirklich, der war stark.
Ja, das Problem hier an der ganzen Geschichte ist halt, du merkst halt eben, dass es wirkt alles sehr weich und sehr choreografiert irgendwo. Und mir fehlt da so ein bisschen der Wumms in nahezu allen Aktionen, die wir hier im Match gesehen haben. Selbst als sie sich dann da auf die Schnauze gehauen haben, hat mir da ein bisschen was gefehlt. Deswegen, es war durchschnittlich im besten Falle. Da waren ein paar nette Aktionen dabei. Ich finde diese Story mit Jessica Carr hat es dann so ein bisschen in so eine, ja, es war dann nicht so ein Wrestling-Match, wo du so stark aufs Wrestling geachtet hast, sondern wo du mehr auf die Charaktere geachtet hast. Und ich glaube, war das war der Sinn. Genau. Ja. Ja, und ja, das Ende dann eben, wo dann im Endeffekt Beckys fiese Tricks doch zum Sieg geführt haben, ne, wenn Jessica Carr dazwischen zieht, dann noch mal den Kopf in die Ringecke und dann den Manhandle Slam für die drei. Und dann ist das Ding hier gelaufen. Ist okay.
Ich hab die Befürchtung, man geht halt in Richtung Storytelling, weil halt die Performance nicht mehr ganz reicht. Und man versucht so ein bisschen ihre Schwächen zu kaschieren. Ja. Kann mich auch irren. Aber das ist so ein bisschen meine Vermutung, warum wir dieses Match erlebt haben. Es ging sehr schnell und ja. Ich freue mich auf Becky.
Ja, mal gucken. Also wenn es erstmal AJ Lee jetzt erstmal wieder weg ist, dann kann man da vielleicht auch in andere Richtung wieder gehen. So, jetzt kommen wir, und das nehme ich schon mal vorweg, zum besten Match des Abends. Nämlich
absolut.
Seth Rollins gegen Gunther. Bleiben wir vielleicht auch bei Entrances. Gunther, Standard-Entrance, ne? No Nonsense, wie sich das gehört.
Auch sehr ruhig, muss ich sagen. Nicht mal richtige Buhrufe, also wirklich etwas zu ruhig. Ich hatte da schon ein bisschen Angst, aber ja. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja, alles gut. Und Seth Rollins, ich habe es ehrlich gesagt noch nicht nachrecherchiert, ich habe nicht nachgeschaut, als was hier Seth Rollins verkleidet gewesen ist. Kannst du dir das erklären, dieses Löcher-Outfit und der Dampf?
Es war nicht ganz klar, weil Game of Thrones wurde zwar genannt, ich glaube, das hat Seth Rollins auch schon öfters mal genannt, er ist ein großer Fan von Game of Thrones, aber ich weiß nicht, welchen Charakter er da darstellen sollte, gerade mit den Augen. Aber ich fand den Entrance von Seth Rollins ziemlich cool. Die Crowd war extrem dabei, jetzt mit den schwarzen Augen, als er dann so kam, der Rauch, das hatte alles etwas ganz Großes und ich bin überhaupt kein Seth Rollins Fan, aber ich war da total into auf einmal und dachte mir, hier, er wurde ja so ein bisschen als der neue Mr. WrestleMania sogar mal erwähnt während des Matches. Ich hatte das Gefühl, der ist ein Big Time Player, ein großer Star ist jetzt da. Und jetzt haben wir wirklich WrestleMania Feeling.
Ich habe gerade ganz kurz nachgeschaut. Es soll, also das müsste ein Punkt, den ich gefunden habe, eine Anspielung an einen Star Trek-Charakter sein. Da ich kein Star Trek gucke, sei es mir verziehen. Aber war nicht auch Becky Lynch, die hat eine Rolle in Star Trek Academy irgendwas gespielt? Starfleet Academy?
Meine ich.
Auf jeden Fall kommen wir doch hier einfach mal zum Match, weil auch das hier ging ja sofort los. Ne? Und das mochte ich übrigens auch sehr gerne, dass hier auch gar nicht groß abgewartet wird. Weil man auch damit die Intensität dieser Fehde darstellen wollte. Gunther, der sofort Gas gibt mit einem Double Dropkick, mit einem Suplex, mit einer Powerbomb und hier Seth Rollins sofort unter Druck setzt und einen Rollins, der dann aber auch dagegen hält und dann hier ja draußen ordentlich zur Sache geht, ne, wo es dann ins Pult ging, da wurde ein Stuhl geworfen, da gab's die Mittelfinger und man hat es hier, wie ich finde, sehr, sehr gut gemacht, am Anfang wirklich so den Hass von den beiden darzustellen und das wirklich auf eine intensive Art und Weise zu porträtieren. Wie ging's dir da?
Ähnlich. Ich war auch selber, habe ich persönlich gemerkt, total into. Ich fand, es gab einmal dieses Job-Festival hin und her, es gab die Buckle-Bomb in den Ringecke, es gab den Superplex vom Top Rope, der sehr beeindruckend aussah. Die Sleeper Holds, beides. Es war so ein richtig rundum tolles Storytelling. Und beide sind sehr erfahren, muss ich sagen. Und beide haben eine tolle Chemie, muss ich sagen auch. Ich war total into im Match. Die haben sich's gut gegeben. Auch dann draußen die Spots, ja. Ich war bei dem ersten Bump, wo Seth Rollins den genommen hat, da war ja dieser Tisch nicht ganz sauber. Ich dachte, mir habe ich schon Sorgen gemacht. Dann hat der Gunther da aufgeräumt, muss man sagen. Und ich muss sagen, natürlich macht auch viel aus, wenn die Crowd mit dabei ist. Aber als dann vor allem dann draußen die Spots kamen, dachte ich mir schon, okay, jetzt könnte doch langsam auch ein Eingriff kommen. Und genau in dem Moment kam der surprisende Eingriff. Braun Breaker kam angerannt und hat erstmal Seth Rollins weggespeert. Und es sah schon sehr heftig aus, muss ich sagen.
Er stand auch nicht gut, weil er so halb in die Barrikade geflogen ist, quasi durch den Spear, ne, und sich da so ein bisschen dran festgehalten hat.
Und ich meine, auch bei Braun Breaker, ne, also ich hoffe, dass er sich nicht wieder verletzt bei diesem Spear. Also, danach, am Ende kam ja noch so ein krasser Spear von ihm, aber erstmal bevor zu dem Ding, ich muss sagen, Gunther gegen Seth Rollins, gerne mehr davon. Das hat er wirklich eine große, große, ja, er hat eine tolle Chemie miteinander und das muss man auch sagen. Das war gerade bei diesem Pay-Per-View, hat das manchmal gefehlt, dieses Big-Time-Feeling und das hatte ein Big-Time-Feeling.
Das war super. Also absolut fantastisches Match. Deswegen, das ist so die klare Match-Empfehlung. Wer WrestleMania 42 nicht ganz schauen möchte, das hier sollte man auf jeden Fall und absolut gesehen haben. Und ich mochte auch, wie die beiden hier das Tempo variiert haben. Also das hat mir hier so gut gefallen. Und damit auch die Spannung gezogen haben. Am Anfang hier sofort hart zur Sache, zack, zack, zack. Und dann irgendwann hat Gunther quasi hier dominiert, ne? Mit den Chops und auch die Chops, die er da eingesteckt hat. Weil du hast auch die Brust von Rollins gesehen, die nicht mehr rot war. Dann hast du auch das Gefühl gehabt, dass sie teilweise blau gewesen ist. Also das wird auch noch 2 Tage mehr merken, ne? Dann ein Gunther, der dann auch hier teilweise, also, oder ein Rollins, der gesagt hat, ja komm, jetzt hau mir halt ein paar rein und dann geht's wieder zurück. Und Gunther dann irgendwann die Schnauze voll und sagt, ach, weißt du was, ich powerbomb dich einfach, ne? Und dann haben wir dann auch einen Rollins gehabt, der dann nochmal das Tempo anzieht mit einem Pedigree, mit einem Suplex, dann die für die 2, dann nochmal Pedigree und der Stomp für eine 2 hinten dran. Super schnelle Phase, total gut durchgeführt, aber super crisp von beiden. Da gehören immer 2 zu. Ich hatte hier und da ein bisschen Angst um Rollins Knie. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, weil er so ein paar Mal so Momente gehabt hat, wo er so ein bisschen komisch gelandet ist und auch das Bein so merkwürdig nachgezogen hat. Ich weiß nicht, ob er das genau deshalb gemacht hat, um so eine Unsicherheit zu kreieren oder ob er sich wirklich hier und da ein bisschen wehgetan hat. Weiß ich nicht. Wie ging es dir da? Hast du das auch beobachtet?
Ja, ich habe es auch beobachtet, weil die Intensität einfach auch im Match sehr hoch war. Ja, und ich meine, er ist gerade aus der Verletzung zurück, ja.
Aber das war die Schulter, ne?
Ja, aber ich hatte insgesamt Angst, dass es ein bisschen die Intensität auch ein Tick zu viel ist in dem Match. Aber vielleicht kann es auch Storytelling sein. Wir wissen es nicht, wir werden es die nächsten Tage erfahren. Es waren die Spots draußen, Pult sahen auch nicht ganz so sauber aus. Aber okay, noch haben wir nichts gehört im Nachgang, dass es da jetzt Verletzungen gab. Vielleicht haben sie kleinere, wie sagt man das, Marke oder kleinere...
Wehwehchen.
Aber von einer großen Verletzung haben wir bis jetzt noch nichts gehört. Ich glaube, das hätten wir schon längst getan.
Ja, das glaube ich auch. Aber das ist immer das, wo ich da so drauf geachtet habe. Ne? Und so hier und da. Und wie gesagt, da die Crowd. Es gab dann irgendwann diesen Top Rope Stomp, den Versuch, dann Einroller, dann Konter in den Sleeper. Und du hast auf einmal gemerkt, so die Zuschauer stehen. Und du guckst halt da draußen, die Leute klatschen, die schreien und so. Endlich, finally gehen die halt hier mal mit und das haben die beiden hier geschafft, eben weil die das Tempo so gut forciert haben, weil die das Tempo so koordiniert und kontrolliert haben, dass die Leute damit auf eine Reise gekommen sind und das fand ich, hat man sehr, sehr klar, klug gemacht. Du hast sofort am Anfang die Leute mit reingeholt ins Boot, dann ein bisschen langsamer klar gemacht, Gunther mit den Sleepern, Seth Rollins auch mit den Sleepern teilweise, aber auch dann mit der Härte, mit der mitgegangen ist. Seth Rollins vor allem mit Tempo und Herz dann eben auch dabei. Und dann auch dieser Sprint, den du immer wieder da dazwischen gehabt hast. Ich fand das richtig, richtig gut. Und dann jetzt kommen wir mal zu dem Herrn Breaker. Es gab ja dann draußen den Brawl, auch da, ne, die Powerbomb von Gunther aufs Apron mal eben, oder auf das Kommentatorenpult. Auch jemand, der mit einer Schulterverletzung gerade zurückgekommen ist. Ich nehme heute mal die Powerbomb aufs Apron. Gunther übrigens auch mit der Buckelbomb, die er eingesteckt hat.
Ja, die Buckelbomb war sehr beeindruckend, muss ich sagen.
Ja.
Ja, und man muss halt vielleicht nur einen Nebensatz zu den beiden. Die sind halt auch Performer, die haben alle 10 Jahre plus Erfahrung, ja. Die 2 vor allem. Und das hat man gesehen einfach. Das waren viele andere auf der Card haben, bis auf dem Main Event, gar nicht so lange Erfahrung. Aber die 2 haben die Erfahrung, waren auch schon jetzt auf einigen WrestleManias dabei. Und wie gesagt, Seth Rollins, Mr. WrestleMania, ja. Also ich würde das heute jetzt nicht dem entschieden widersprechen. Er war der Main-Focus an dem Abend, obwohl er nicht gewonnen hat, weil der Eingriff dann von, auch da das Visuelle, es gab den Spear von Bron Breakker. Seth Rollins beschäftigt sich noch mit Bron Breakker, er guckt so raus und dann von hinten, das ist ein ganz toller Kamerablick, kommt Gunther und hält den Slip an. Ganz toll gemacht. Er tappt nicht out, sondern er schläft natürlich ein. Wunderbar. Wunderbar, muss ich sagen. Und dann ging es ja noch weiter, das ist ja das Tolle. Eigentlich... Dann gab es ja die Wiederholungen. Die dachten alle, okay, der Kampf ist vorbei. Seth Rollins geht raus aus dem Ring. Bron Breakker, auf einmal zeigt die Kamera Bron Breakker. Er steht ganz vorne an der Stage, dreht sich um. Man muss auch sagen, als Bron Breakker reinkam, gab es auch hohe diese Hundegeräusche bei ihm sehr laut, als er da war. Und dann auf einmal rennt er von der Stage runter auf Seth Rollins zu, verpasst ihm einen Spear, der auch nicht ganz sauber aussah, aber wie gesagt, wir haben noch keine Verletzung gehört. Und das war ein extrem lauter Pop. Tolle Aktion, muss man sagen. Auch visuell super gelungen. Ja. Und man muss auch sagen, Bron Breakker ist schon auch eine Figur, der steht da wie so ein Adonis, ja, da. Er ist körperlich top in shape. Hat auch Charisma. Und als er dann zurückging, war Paul Heyman da. Also, unsere These, er bleibt Heel vor dem Match, oder bei der Preview-Show, hat sich so ein bisschen da auch bestätigt. Auch wenn er einen Pop bekommen hat, Paul Heyman war da. Die Crowd hat gechantet one more time. Ich weiß nicht, ob er es gemacht hätte, wenn Paul Heyman nicht da gewesen wäre. Aber ich fand die ganze Endsequenz auch mit der Kamera dann der Spear am Ende fantastisch. Er hat ja fast Seth Rollins verfehlt, weil er so schnell gewesen ist. Aber es war trotzdem ein Highlight für mich. Und Gunther hat gewonnen. Seth Rollins hat im Endeffekt nichts verloren. Er hat durch Eingriff verloren. Alle haben von diesem Match im Endeffekt profitiert. Und das ist ein Match, das ich mir vielleicht in ein paar Jahren wieder mal anschauen werde.
Es war wieder ein fantastisches Match. Fantastisches Match. Die Reaktion, vielleicht auch da ein Vorteil, dass die Crowd nicht ganz so laut gewesen ist. Die Reaktion auf Bron Breakker, nicht so babyfacig, wie ich erwartet habe, ehrlich gesagt, oder?
Weniger, ja. Aber weniger. Man muss ja sagen, diese Hundegeräusche sind manchmal dann auch schwierig. Ne? Also er kommt halt, erstmal gibt es diese Geräusche. Und was soll man dann noch chanten? Weiß ich mal. Er ist jetzt da.
Ich habe halt gedacht, es gibt einfach so einen Initialpop, weißt du, wenn die Leute ihn sehen, dass so, wow, weißt du, so dass einfach die Leute alle aufspringen oder so. Das gab's aber tatsächlich nicht.
Ich glaube, wenn er Gunther angegriffen hätte, wäre es vielleicht anders gewesen. Aber er hat halt Seth Rollins angegriffen. Und Seth Rollins war schon der klare Babyface, muss man in dem Kampf sagen.
Ja. Nein, aber das ist ein tolles Match auf jeden Fall. Ich kann mir auch vorstellen, weil natürlich, also zum einen wollte man natürlich diesen Drohnen-Shot, den man schon mal bei Raw gehabt hat, in einem kleineren Umfeld, den wollte man natürlich auch bei WrestleMania nochmal kreieren sozusagen. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass es Seth Rollins vielleicht auch zu einem Bron Breakker gesagt hat, ey, ich habe erst gerade meine Schulter wieder fixen lassen, ne, und bin deswegen zig Monate ausgefallen. Hau mich bitte nicht so um, wie du einen Dragon Lee oder wie du einen Aisho Speed umgehauen hast. Ne? Mach's ein bisschen seitlicher. Ich fall für dich, so gut es geht. Aber ich möchte nicht den vollen Impact abbekommen, weißt du?
Du könntest mit dieser These absolut recht haben, weil es war schon ein bisschen auffällig. Beide Spears hat er nicht so genommen, wie man sie normal nimmt.
Der ging halt nicht komplett so auf den Körper, dadurch hast du nicht diesen Whiplash-Effekt, weißt du, dass du ne? Und ich glaube, deswegen hat er, also gerade der zweite von der Rampe aus, der hat ihn ja wirklich nur gestreift, wenn man ehrlich ist, ne? Natürlich ist Rollins gut down gegangen und so, aber da haben wir schon viel, viel Schlimmeres gesehen.
Aber auch
gegen viel, viel unbedeutendes Talent vor allem auch als Gegner. Das ist so wie früher die alten Yokozuna Banzai Drops, ne? Gegen die Jobber, die werden durchgezogen und gegen die Top-Talents, da ist man ein bisschen vorsichtiger.
Ja, es ist so, aber man muss sagen, Bron Breakker, man muss immer schmunzeln, wenn er da auftaucht, ne, und wenn er da rumrennt. Er muss gucken, dass er nicht da irgendwie nur noch auf das reduziert wird, ne. Er hat ja schon noch mehr drauf, aber ich muss sagen, dieser Spear, und wenn er da immer so losrennt, man muss dann schon immer schmunzeln. Ja, jetzt dreht er wieder durch, so nach dem Motto.
Ja.
Und viel Sympathie und cool, dass er zurück ist auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass wir beim Summers eventuell das große Match dann auch haben. Er verdient einen großen Spot.
Ich bin gespannt, wie es da jetzt, wann war es? Also wir kriegen ja schon hier, Backlash ist nur drei Wochen weg. Drei Wochen, oder? Ja. 9. Mai. Und da geht's ja dann schon weiter. Und Saturday Night's Main Event, das ist ja dieser geile Monat, ist schon dann zwei Wochen nach Backlash, ne? Also da ist unglaublich viel. Und für die Freunde von AEW, da ist auch AEW Double or Nothing ist auch in der Zeit. Und Clash in Italy ist da auch noch. Am Ende Mai nämlich.
Ist mal cool. Ich würde mir wünschen, dass er halt schon bei einem größeren Event dieses Match bekommt gegen Seth Rollins. Es wäre schade, wenn man es schon bei Backlash bringt, aber vielleicht kann man es auch bringen, ne? So ist es nicht. Aber es wäre auch ein Tag-Team-Match oder was weiß ich, was man da sich einlässt. Es kommt ja darauf an, wie es mit Seth Rollins und ihm jetzt weitergeht.
Ja.
Aber die beiden, man kann es auch zu einem langen Programm machen, ja. Das erste Treffen da und dann das Finish beim SummerSlam.
Ja. We will see. Vielleicht wissen wir auch schon bei Raw und SmackDown auch schon ein bisschen mehr, wie es da eben weitergeht. Weiter ging es dann mit der Hall of Fame. Das ist ja Tradition bei WrestleMania. Das sind auch die Leute, die im Vorfeld in die Hall of Fame aufgenommen worden sind, hier dann nochmal geehrt werden, nochmal auf der Bühne auftreten dürfen. Dann hier natürlich vor allem auch AJ Styles und Stephanie McMahon, die hier die Headliner gewesen sind und die dann auch nochmal ihren eigenen Entrance bekommen haben. Ja, fand ich auch sehr schön, wie immer. Und sollen wir direkt weitermachen mit dem Match oder willst du noch was zu Hall of Fame sagen?
Also ich habe es mir ja persönlich angeschaut, das ist ja immer so mein persönliches Highlight im Jahr und ich muss sagen, diesmal fand ich es etwas, ich will nicht sagen langweilig, aber es war jetzt nicht so wie sonst. Es war einfach, Stephanie McMahon hat eine tolle Rede gehalten, empfehle ich für langjährige WWE-Fans. Gab ja dann auch interessante Mentions und vor allem auch, wer nicht da war. Ja. Shane McMahon, die männliche Seite der McMahons war keiner da. Das ist schon auffällig gewesen. Und noch ein Randkommentar, die sie gesagt hat, egal was passiert ist oder was passieren wird, wir bleiben immer eng. Ich fand das eine interessante Randnotiz in ihrer perfekten Rede. Ansonsten, man hat so ein bisschen wegen Sid Vicious gab es ja so ein bisschen Ärger mit der Familie. Das war aber einerseits schön, dass er wurde im Legacy Hall of Fame aufgenommen. Aber die haben keine wirkliche Ansprache halten dürfen, wurden ja nur so eingeblendet. Und etwas, was schön war, Sid Vicious, der hatte wohl einen Nachbarn, ein Kind mit Down-Syndrom. Der war auch mal bei Nitro und der war auf der Stage jetzt auch. Da hat die Familie, das hat sie publik gemacht. Ich fand, das war auch ein guter Moment, hat sich auch sehr echt angefühlt. Und AJ Styles hat eine tolle Rede gehalten, verdient es in die Hall of Fame, hat eine Wunder, wirklich eine sehr, sehr schöne und tolle Karriere gehabt. Ich habe ihn seit der WCW eigentlich verfolgt und muss sagen, fand ich schön, dass er diesen Moment bekommen hat. Ansonsten war es wirklich sehr kurz. Stephanie kam raus und dann war schon der Cut. Also man hat da ganz wenig Zeit für die Leute aufgesetzt. Schön war kurz noch Haku. Tolle. Schön, dass er auch mal wieder da war. Eine Legende, muss man sagen, gerade für Pro-Wrestling-Fans.
Ja, also der härtesten Hunde im Wrestling aller Zeiten, wenn man sich da die Geschichten anhört von dem.
Also in verschiedenen Büchern tauchen immer wieder Haku-Stories mal so random auf. Und diese Stories, also eigentlich müsste er im Gefängnis sein, wenn das alles die Hälfte nur stimmt. Aber es sind tolle, er scheint wohl wirklich einer der härtesten Typen im Business gewesen zu sein. Er ist ja jetzt eher so ein Teddybär, netter Typ.
Der soll auch, wenn du dich gut mit ihm gestellt hast, einer der nettesten Menschen überhaupt gewesen sein. Aber es war wohl jemand, der, wenn du den, bei dem durfst du halt nicht die falschen Knöpfe drücken, ja, dann hast du ein Problem.
Gut, egal. Es gab auch immer wieder gegen den Arm auch, also immer wieder bei den Stories kommt auch Rassismus gegen ihn, ja. Und dann reagiert er halt, ne, und agiert halt vor allem. Und dann wird's bitter für die Gegenseite.
Machen wir mal weiter hier auf der Card. Wir haben noch das WWE Women's World Championship Match. Da treffen natürlich Liv Morgan und Stephanie Vaquer aufeinander. Und Liv Morgan mit einem ultralangen Entrance, damit man nochmal ihren nicht besonders guten Song Trouble promoten und hören kann. Jetzt hast du endlich gehört, bei der Preview hast du noch nicht gehört, jetzt hast du ihn gehört. Wie hat dir der Entrance gefallen und wie hat dir hier der Song gefallen?
Also das soll ja ihr neuer Entrance auch, also Entrance-Theme sein. Ich fand den Song jetzt nicht so besonders. Muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es der Crowd ging. Man kann es ja bringen mit dem Trouble und Me, aber du hattest es, glaube ich, bei der Preview schon angedeutet, das ist ziemlich Autotune. Und dass man das Tanzvideo jetzt nochmal beim Entrance gebracht hat, weiß ich nicht, ob das jetzt sein muss, aber man möchte wohl den Song promoten. Vielleicht möchte sie das ja auch und ist ja auch okay. Verschiedene, weißt du, WWE Superstars müssen ja auch in verschiedenen Plattformen und verschiedenen Dinge versuchen, verschiedene Gruppen zu erreichen. Es soll nicht nur die eine sein. Sie versucht es mit Musik. Ich weiß nicht, ob das langfristig funktioniert, aber auf jeden Fall hat sie ihr Theme gehabt. Mir persönlich hat es nicht so sehr gefallen. Ich habe auch Gefühl gehabt, die Crowd war sehr ruhig.
Ja, ja.
Als sie das Song haben und dieses Trouble Me, ja. Da, ich meine, sie sieht aus wie Harley Quinn, ja, so ein bisschen der Ähnlichkeit mit dieser Figur.
Ja.
Und der Idealfall wäre, dass sie mal in Hollywood wirklich diesen Anruf bekommt. Ich habe aber das Gefühl, dass das öffentlich, ich glaube.
Ja, naja, also momentan sieht sie auch ein bisschen angeschlagen aus, wenn man ehrlich ist, ne? Nachdem sie da die Beule abbekommen hat, nach dem Zusammenstoß. Und
dass sie auch keine Rolle im Match gespielt hat.
Bitte?
Dass im Match fast keine Rolle gespielt hat.
Das stimmt.
Das kann man auch gleich sagen, ja.
Deswegen, weshalb sie ja da auch so die Augen so komisch aussah, das hatte ich übrigens auch mal. Das nennt sich ein Brillenhämatom. So, dann okay. Sagt nämlich die Flüssigkeit, die du dann hier oben hast, ich hatte das hier, die sickert dann einfach in andere Blutgefäße und dann kriegst du halt, auch wenn du nichts auf Augen bekommen hast, kriegst du dann halt eben blaue Augen zum Beispiel, weil da die Flüssigkeit einsickert. Hatte ich auch mal gehabt, nachdem ich
auf... Wo ist das passiert bei dir? Bei welchem Auftritt ist das bei dir passiert?
Da war ich, glaube ich, 5, 6 Jahre, ich glaube, vier oder 5 Jahre alt, habe meinen Vater Verstecken gespielt und bin über den Teppich gestolpert und Gesicht voran auf die Bettkante gefallen.
Oh.
Und dann hatte ich hier eine ganz fiese, man sieht auch die Narbe noch, hier Full HD, beziehungsweise 4K, da sieht man es noch. Und dann habe ich unglaublich geblutet wie ein Schwein. Und hatte dann aufgrund dieser, ne, dieses Brillenhämatoms, hatte ich ja nicht nur hier die Verletzung, sondern ich hatte ein blaues Auge und das ist dann auch noch übergegangen quasi ins andere Auge. Ich hatte auf beiden Augen blaue Augen. Egal. Anderes Thema. Stephanie Vaquer mit einem etwas dezenteren Entrance, die hat halt nur große, lange Schleppe für ihr Kleid, das hat sie eh immer, und dann sehr viel roten Flitter hier eben bekommen. Dafür wenig Zeit haben sie beide bekommen. Deswegen mussten auch die direkt gegeneinander loslegen. Das ist nämlich übrigens auch so ein Problem, was ich mit der ganzen Show habe. Gefühlt sehr viele Eingriffe und jedes zweite Match mit einem Jumpstart sozusagen. Ging dir das auch so? Weil das ist eigentlich sowas, was wir sehr oft bei WWE loben, dass man so das Gefühl hat, okay, da hat sich jeder Gedanken dazu gemacht, wie jetzt hier die Matches ablaufen, dass wir keine Doppelungen haben. Hier hatten wir in jedem zweiten Match einen Jumpstart und oder einen Eingriff von außen oder halt irgendwie Chaos. Und hier hat man das halt eben beides auch nochmal zusammen. Und diesen Jumpstart, wie gesagt, ich glaube, das rührt daher, dass die so wenig Zeit haben und dass sie sagen, okay, wir haben nur 8 Minuten, 9 Minuten, 7 Minuten, whatever. Wir geben von Anfang an Vollgas. Und hat das dann für dich hier funktioniert, das Match?
Dieses Match hat für mich nicht ganz funktioniert. Du hast schon die Sachen erwähnt. Man hatte das Gefühl, es war ja ein Handicap-Match irgendwie, weil dann die Eingriffe dann ja auch sehr schnell kamen. Ich habe auch nicht ganz verstanden, Liv Morgan ist ja eigentlich ein Heel-Charakter, dann bringt sie die Three Amigos, sieht toll aus, macht die Eddie-Geste, kriegt Pops. Okay. Ist das jetzt die Reaktion, die sie da ziehen soll?
Weil der Dominik halt auch macht, so, ja.
Ja, aber Dominik
der ist halt, der kriegt auch hier Reaktionen dafür.
Ja, und Dominik ist halt ja auch nochmal, ich meine, er ist, ne, wir wissen, er ist der Sohn von Eddie Guerrero, laut WWE-Storyline. Und das ist ja Liv Morgan so nicht. Und vor allem, ihr Ziel sollte halt in diesem Kampf nicht sein, dass sie Pops bekommt. Auch wenn es schwer ist. Und insgesamt, muss man ganz ehrlich sagen, diese Zeitprobleme etc., einfach ein Match weniger, dann hätte man das, glaube ich, auch lösen können, ja. Aber das wollte man dann auch nicht. Man hat auch die Entrances nicht gekürzt, by the way, in der ganzen Show. Das war auch nochmal eine interessante Facette. Normalerweise hat man das ja früher auch mal gemacht. Aber an sich muss ich sagen, das Match hat für mich nicht ganz funktioniert, weil es einfach so ein bisschen, die Crowd war sehr ruhig, muss man ehrlich sagen. Und klar, das sind zwei Performer. Ich bin ja großer Liv Morgan Fan, Judgment Day all over. Aber die Eingriffe dann, das hat ja wirklich was von einem Handicap, oder? Und dann kommt der Pinfall, dann ist auf einmal Dominik da, die jubeln. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte mich gerade hingesetzt und hatte erst so, und ja, weiß nicht, mal erstmal kurz hingesetzt, bin gerade im Match so drin, beobachte das. Stephanie Baker, die seit WrestlePalooza, glaube ich, Champion, ja, seit WrestlePalooza Champion war, keine wirkliche Fehde auch gehabt. Jetzt hat sie den Titel auch abgegeben. Bisschen schade, ja, weil aus der kann man ja auch mehr machen, ehrlich gesagt. Und deswegen, klar, es war ein schöner Moment für Liv Morgan und das war dieser Moment, den man bei WrestleMania so haben sollte. Man gewinnt den Titel, neuer Champion. Aber ich fand so drumherum, das Match hat nicht ganz funktioniert für mich.
Das Match war unglaublich gerusht in meinen Augen, also viel zu schnell. Ich finde gerade eine Stephanie Vaquer hat irgendwie probiert, alle ihre Signatures unterzubringen, die sie hat. Ja. Ne? Also da ist jetzt diesen Vaquer, ich habe den Vaquer Driver genannt, ne? diesen Pile, diesen Backbreaker.
Ja, genau, den meine ich.
Ne, dann auch diesen Package Backbreaker, den sie auch zeitlang als Finisher benutzt hat, die aber gar keine Bedeutung gehabt haben. Und so, das ne, dann eine Liv Morgan, die immer wieder mit irgendwelchen Backstabbern oder sonst irgendwas da zurückkommt. Dann werden plötzlich die Finisher geklaut. Ne? Also Stephanie kommt dann aus dem Nichts quasi mit einem Oblivion für eine 2. Mhm. Dann will sie ja hier diesen Inferno zeigen, wie der jetzt ja heißt. Ne? War Care Inferno, diese Twisted Body Press, die sie da immer zeigt. Dann kommt erstmal Roxanne, wie du gesagt hast, dann kommt Raquel noch dazu. Ja. Dann gibt's den Oblivion für eine 2. Dann gibt's noch den, wohlgemerkt, auch schlecht getimten, versehentlichen Dive von Liv Morgan auf Raquel Rodriguez, ne, wo Stephanie das Seil runterzieht und was auch vom Timing her nicht richtig funktioniert und unnatürlich aussah. Und dann eben dieser Springboard Crossbody von Stephanie Vaquer raus auf den Judgment Day, sieht gut aus. Ja, und dann im Ring zurück gab es halt eben dann den Top Rope Codebreaker und nochmal den Oblivion. Alles gerusht, alles viel zu schnell und dann hat halt auch nichts mehr Bedeutung. Es war viel zu schnell, viel zu kurz, du hast gar keine Geschichte erzählen können. Die Aktionen haben keine Zeit zu atmen und ich find's wirklich, ich kann's nicht anders sagen, ich find's halt wirklich eine Schande, dass im Jahr 2026 ein Women's Title Match um eine World Championship hier.
World Champion, das ist Champion Title, ja.
Ja, um 9 Minuten geht. Das kann halt echt nicht, das kann's halt nicht sein. Die beiden können so viel mehr. Ne? Und deswegen hast du jetzt hier so ein Wegwerfmatch, was sich anfühlt wahlweise wie ein gutes Weekly Match oder wie ein besseres Pre-Show Match. Und das kann's halt nicht sein. Ne? Und dann ist auch noch vollgestopft mit, wie gesagt, Jumpstart, Eingriffe von 2 Leuten plus am Ende nochmal einen 3. Also es hätte nur noch gefehlt, dass hier irgendwie ein Kendo-Stick zum Einsatz gekommen wäre. Dann hätten wir halt jeden etwas Bullshit-Bingo einmal durchgespielt. Ich finde das eine Schande. Ich finde es wirklich eine Schande, wie hier die Frauen im Speziellen auf der Card hier präsentiert worden sind mit diesen kurzen Match-Zeiten, weil das ist ein eindeutiger Rückschritt zu dem, was WWE sich eindeutig auf die Fahne geschrieben hat. Und ich finde das ganz furchtbar.
Es erinnert halt, also früher hatten wir immer nur ein Match, ein Dark Days der Divas, aber von der Länge her manchmal war es so ähnlich, vielleicht manchmal sogar noch ein Tick kürzer. Jetzt haben wir zwar mehr Matches gehabt, aber wir haben die, also schön gesagt, völlig gerusht. Es liegt einfach am Time Limit, ja. Das ist halt, die Performer versuchen halt dann in dieser kurzen Zeit alles ins Match reinzubringen.
Klar.
Es ist
verständlich.
Dann auch so, ja, ich mache auch den Performer überhaupt keine Schuld. Du hast es schön gesagt, beide haben deutlich mehr drauf. Aber es ging so schnell. Also es gab die Aktion dann außen, dann hat sie Liv Morgan sie ja gepackt und gegen die Stahltreppe und dann der Cordback und es ging ganz schnell alles, ja. Und dann war das Match auch schon vorbei. Und eigentlich hat er, wie gesagt, es fing mit diesem Jumpstart an. Man hat keine Pause gehabt, mal kurz. Ja. Keine, nichts. Und das war auch das Problem. Und am Ende sieht man dann, wie sie dann jubeln. Das ist natürlich, also wie gesagt, ich habe mich ja für den Judgment Day gefreut, aber das ist ein Match, wo ich sage, das werden wir in ein paar Jahren nicht mehr anschauen. Und ich glaube auch, das ist aber eine, da muss man eben sagen, da muss man eine generelle Kritik halt machen. Warum werden die Females auf einmal wieder so schlecht eingesetzt? Und warum gibt man denen nicht mehr Zeit? Muss man jetzt wieder mit solchen Hashtags anfangen? Das wäre natürlich unschön, aber das ist ein Kritikpunkt von der ersten Abend, vom ersten WrestleMania-Tag auf jeden Fall.
Ja. Und dadurch, es wirkt dadurch auch nicht. Es funktioniert nicht. Der Titelgewinn fühlt sich nicht groß an, wenn der in sieben, acht Minuten stattfindet. Ne?
Das hatte alles was zu sehr von der Weekly Show.
Ja, eben.
Das ist so, aber ich wollte es am Ende sagen, aber das hatte so ein bisschen, bei allen einigen Matches hat das einfach die Weekly Show Vibes.
Ja, es ist doch gerade diese große Bühne, damit du halt eben die großen Matches zeigen kannst. Ja, und nicht nur, dass du eine große Werbeshow bist, sondern dass du halt eben auch deine Performer entsprechend präsentieren kannst und die Geschichten, die hier zu einem Ende kommen sollen, entsprechend erzählen kannst.
Nee, ich finde das richtig. Die Beule am Montag. Das hat gar keine Rolle mehr gespielt.
Nein, gar nicht.
Warum denn nicht? Die hatten doch so eine intensive Auseinandersetzung auf einmal. Man kann doch darauf schön aufbauen.
Entweder hat Morgan war auch auf einmal nicht mehr wütend, also nicht mehr verrückt, wie es am Montag gewesen ist, ne, wo sie da von zig Leuten weggezerrt werden musste und so. Hat alles keine Rolle mehr gespielt, weil du keine Zeit gehabt hast und deswegen kannst du ja gar nichts erzählen. Wie wichtig Zeit für ein Wrestling-Match ist, sehen wir doch zum Beispiel bei Gunther gegen Seth Rollins, die zwei absolute Könner sind natürlich, aber die haben hier auch über 20 Minuten bekommen und haben deswegen auch das Match so schön strukturieren können, dass du am Ende da wirklich mit deinen Fingern in der Couch gesessen hast und drauf gewartet hast, wie geht's jetzt weiter und wie endet das? Und hier war es, kaum dass es spannend wurde, war es vorbei. Und dann hast du halt so viele Punkte gehabt, die du abhaken musstest. Hier, ich muss den Signature, ich muss noch eine Aktion klauen. Ich habe noch diesen Signature, den ich zeigen muss. Ich muss noch einen Dive draus machen. Guck mal, da kommen noch zwei andere, die reingerannt kommen. Vollkommener Bullshit. Totaler Bullshit. Ganz ehrlich, habe ich gar kein Verständnis für und finde ich ultra kacke. So, genug
gefunden. Bin ich bei dir. Bin ich völlig leider bei dir, muss man leider so sagen.
Wir haben John Cena nochmal im Ring, der als Host nicht allzu viel zu tun gehabt hat, wenn man ehrlich ist. Außer einmal eine Paycheck einstreichen, zweimal zum Ring zu kommen und jetzt hier die offizielle Zuschauerzahl zu verkünden. Es waren 50.816 und dann ertönte eine Musik, nämlich von Bianca Belair, die hier in einem recht voluminösen blauen Fummel zum Ring kommt. Ich kann es nicht anders sagen. So Blütenjacke, irgendwas. Und sie wird erstmal
in
hier
Rosen, sehr... In blauen bitte? Rosen.
In blauen Rosen. Rosen, okay. Sie wird auf jeden Fall hier sehr warm vom Publikum empfangen und sagt dann auch so, ne, ich habe euch auch vermisst und so. Und dann sagt sie aber eben auch, und da auch mit Tränen in den Augen, so, ja, es kann ja keine WrestleMania sein, ohne dass es ein paar Überraschungen gibt. Und dann öffnet sie halt eben diesen Mantel und da sieht man überdeutlich einen Babybauch. Und sie ist schwanger. Und was ich dann ganz schön fand, dass John Cena gemeint hat, ach, guck mal, da muss ich die Zuschauerzahl ja nochmal ändern. Es sind jetzt 50.817. Man kann mal die Sachen kurz machen. Ich glaube, eine Bianca Belair wird man jetzt nach ihrer langen Verletzungspause noch viel länger nicht mehr sehen. Aber vielleicht auch eine gute Art und Weise, dann wieder komplett fit und gesund zu werden mit einem Kind dann obendrein. Oder wie siehst du das?
Absolut. Ich muss sagen, als ich ihre Musik gesehen habe und das Outfit gesehen habe, habe ich schon die Ahnung gehabt, dass sie schwanger ist.
Ja, ich auch.
Du auch, ne? Ich hatte so die Vorahnung. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen geguckt auf ihren Finger. Ja, so wie da der Status ist. Man hat es nur einmal kurz gesehen. Sie hatte so was Blaues darum.
Ja.
Und ich habe mich gefreut. Ich glaube, es ist ein schöner Grund, dass sie länger ausfällt. Und hoffentlich wird sie kerngesund. Aber eins hat man auch gemerkt, Bianca Belair ist schon das Face of dieser Division und sie ist ein großer Star einfach. Sie kommt, sie hat die Reaktion, sie kommt sehr sympathisch rüber und jetzt fällt sie leider noch länger aus, aber aus positiven Gründen. Wir können nur hoffen, sie und Montel, wenn ich mich nicht irre, war es.
Montez
war es, genau, Montez. Dass sie jetzt eine gute Zeit verbringen und in der Schwangerschaft alles positiv läuft und sie sich erstmal darauf konzentriert. Das ist ja bei den Female Talents ja schon schwierig. Charlotte Flair hat es ja mal so erwähnt, ne? Man muss halt dann schon länger mal ausfallen. Alexa Bliss war fast 2 Jahre raus. Also das ist schon, gerade weil es aufs Alter gebunden ist, nicht so einfach. Deswegen freuen wir uns gerade alle für Bianca Belair. Ich finde, John Cena hat seine Rolle gut ausgeübt. Warum er jetzt überhaupt da war, vielleicht werden wir morgen mehr davon erfahren. oder sollte er Tickets verkaufen, weil man ihn braucht? Ne?
Ach, glaubst du?
Du weißt doch, wie es letztes Jahr bei Chamber war. Und muss da sagen, der Final Boss ist ja auch in Las Vegas, by the way. Das ist ja das Interessante.
Nee, der ist wieder abgereist, habe ich gelesen.
Nee, er ist also laut, das soll er, aber laut Instagram, er hat wieder einen Post gemacht, dass er noch da ist. Also, ne? Er ist auf jeden Fall sogar in der Stadt, aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, wir freuen uns alle für Bianca Belair.
Ja.
Und die Zuschauerzahl wird definitiv korrigiert werden. Aber eins ist auch klar, es waren 10.000 weniger als letztes Jahr. Das muss man nochmal sagen. Ich weiß nicht, ob sie trotzdem mehr dann Rendite gemacht haben im Endeffekt. Man muss ja so ein bisschen an den Umsatz und Gewinn denken, aber schon interessant. Die WWE wird es auch als Erfolg verkaufen, egal was. Das ist die WWE, das ist ihr Naturell. Aber das war noch eine Randnotiz dazu.
Ich bin mal gespannt. Normalerweise haben wir ja auch schon mal so diese Record Highest Grossing Event oder sonst irgendwas. Ne? Haben wir auch schon mal gesagt bekommen in den Hallen. Ne? Haben wir jetzt zumindest noch nicht gehabt. Vielleicht wartet man noch bis morgen, um das alles zusammenrechnen zu können. Ich bin gespannt. Aber jetzt zurück zu dem positiven Bianca Belair. Alles Gute an der Stelle fürs Gesundwerden, fürs Kind bekommen. Familienzuwachs ist immer was Schönes und was Positives. Und da wünschen wir ihr auch einfach nur das Beste.
Und auch wenn sie nicht nochmal zurückkommt.
Ja.
Wunderschön. Schön, dass es Familienglück. Sie hat ja schon, glaube ich, 2 Stieftöchter, wenn ich mich, die waren ja bei ihrem Entrance mal dabei. Die adoptiert, oder 2 Adoptivtöchter. Deswegen ist es auch schön, dass es jetzt mit dem Nachwuchs weitergeht.
Genau. Und jetzt kommen wir hier in Richtung Main Event. Es geht um die Undisputed WWE Championship. Was denn?
Ja, ich muss schon lachen, aber ja, kurz, es gab auch wenige Hype-Videos, Promo-Videos vor den Campen, oder ging es nur mir so?
Ja, es hat ein bisschen was, ja, also hier gab es jetzt eins.
Hier gab es eins, ja. Das war ganz wichtig, den Hype hochzuhalten. Ich wollte dich nicht unterbrechen, machen wir
ja, weiter. Ja, aber ansonsten gab es deutlich weniger, als wir es auch in der Vergangenheit schon gehabt haben. Dafür umso mehr Werbevideos, ganz wichtig. Undisputed WWE Championship, Cody Rhodes gegen Randy Orton. Pat McAfee macht hier als erster seinen Entrance und kommt in die Halle. Bei Randy Orton sehen wir, wie die angesprochene Schlange hier über die Bildschirme krabbelt, ehe dann Randy Orton einen sehr langen Entrance macht und dann eben auch die Crowd sehr schön mitsingt. Und bei Cody, der bekommt erstmal so ein, ich hab das ein Story-Entrance genannt. Man sieht so die verschiedenen Outfits, die er in den verschiedenen Gimmicks, die er gehabt hat, verkörpert hat. Also der Rookie Cody sozusagen, der Stardust Cody und ich habe jetzt irgendeinen vergessen dazwischen.
Dashing
Cody, genau, den habe ich vergessen, ja. Und dann natürlich den American Nightmare. Das fand ich ganz schön. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir haben diesen komischen Totenschädel ja schon diverse Male gesehen. Ich finde den halt immer ultra affig. Das auch nicht.
Ich bin auch kein Fan davon, aber ich glaube, wir sollten über die Entrances mal über alle 3 kurz auch reden. Ich glaube, die haben ja alle so eine kleine Story auch erzählt. Pat McAfee kam als erster raus. Es gab viele Mittelfinger gegen ihn.
Zu Recht.
Der Crowd. Absolut. Er hat dann so auch das zurückgegeben, hat sich so ein bisschen versucht, mit der Crowd anzulegen. Das ist das eine. Cody, sehr langsam. Crowd, sehr laut. Fast, also eher Babyface-Reaktionen sogar, muss man sagen. Und dann kommt Cody.
Also du meinst Randy? Du hast gerade Cody gesagt.
Randy, Entschuldigung. Ja, Randy. Ja. Ja. Ja, ganz klar Randy, die Babyface-Reaktion. Weil danach kam Cody und ich fand, schon beim Entrance hat man gemerkt, das Ziel des Abends war, dass Cody Babyface-Reaktionen bekommt, weil jetzt abgesehen von dem Entrance, das war gut mit seiner Karriere etc., das macht sie auch gut, ging er dann zu seiner Tochter und zu seiner Frau, hat seine Tochter in den Arm genommen, hochgehalten, alles versuchen, jemanden krampfhaft als Babyface over zu bekommen. Alles okay, er ist the face of the company, er ist the man, kann man sagen, aber es gab schon mixed Reaktionen bei Cody.
Ja, ja.
Und das kommt dann zur nächsten, ging dann, und vielleicht noch den Satz dann sollten beide vorgestellt werden. Und Pat McAfee, das vielleicht noch beim Entrance, als Randy Orton, den Punkt habe ich wirklich vergessen. Randy Orton macht seine typische Geste mit den beiden Händen ausgestreckt und auf einmal geht Pat McAfee auch hoch und macht diese Geste auch. Also man versucht auf der einen Seite den klaren Heel irgendwie aufzubauen, und auf der anderen Seite den klaren Babyface. Das habe ich bei den Entrances so ein bisschen rausgesehen.
Okay.
Ich weiß nicht, ob dann später der Double Turn kann, aber über den können wir später reden. Und dann kommt noch die Vorstellung, auf einmal ergreift Pat McAfee, als Randy Orton vorgestellt worden, das Mikrofon und stellt ihn vor. Also nochmal, hier ist der Heel, bitte Randy nicht anfeuern. Und natürlich bei Cody das Gegenteil.
Ja, ja.
Man hat alles versucht, habe ich das Gefühl gehabt, da die Rollenverteilung klarzustellen.
Und zumindest dann kommen hier wir in dem mal, Bereich, genau.
Ja, in dem Bereich.
Ja, ja, total.
Und dann kommen wir mal. Das Match können wir, glaube ich, in 3 Segmente aufteilen. Das ist auch mal eine ganz eigene Geschichte für sich. Aber ja, wie hast du es empfunden? Ja. Vielleicht erst zum Entrance. Hast du es ähnlich gesehen?
Ich hab's ähnlich gesehen. Ja, ich habe auch damit gerechnet, dass Cody gemischte Reaktionen einfährt. Und Cody war hier noch der Family, der Super Babyface natürlich. Ne, der zwar American Nightmare, aber natürlich der
Super
für
Cody.
Tugend und alles Mögliche steht. Ne, und Randy Orton war halt irgendwas dazwischen, aber er ist halt eben trotzdem einfach over, weil er freaking Randy Orton ist. Und man hat so ein bisschen versucht, so die Heat, die ihn Pat McAfee mitbringt, so ein bisschen auf den Randy Orton rüberzuschieben. Ne? Das hat aber auch eher so mittel funktioniert.
Und Randy sehr langsam beim Entrance. Ja. Das waren schon alles Vorbeuten. Aber ja.
Kommen wir mal hier zum Geschehen, weil du hast gerade gesagt, da hat ja dann Pat McAfee hat ja dann Alicia Taylor hier das Mikrofon abgenommen und hat dann hier die Ansage gemacht. Als Cody angesagt worden ist, gab es ja auch sehr laute Buhrufe, muss man sagen, als er posiert hat. Aber das hat sich ja ganz schnell geändert, weil dann hat ja Pat McAfee sich hier das Mikrofon genommen und hat Cody damit angegriffen. Auch Randy Orton wollte attackieren. Cody hat sich aber ziemlich schnell befreit und hat dann ja auch einen Randy Orton hier in den Ringpfosten geschickt, sodass er erstmal raus gewesen ist. Und danach ging es ja draußen zur Sache. Vorher gab es noch die Crossroads gegen Pat McAfee, sodass der erstmal raus gewesen ist. Und dann hat ja hier Cody Pat McAfee bereit gemacht, nämlich für seinen Kumpel Jelly Roll, der dann auch aufgetaucht ist. Wohlgemerkt nicht beim Entrance, sondern er war einfach da auf einmal.
Und wo man so halt ist.
Genau. Und dann gab's ja diesen, ja, von einem Pult zum anderen eingesprungenen Elbow Drop. Und ich weiß nicht, was man unter diesem Pult eingebaut hat, aber das ist ja förmlich explodiert da unten, die Bretter, die da rausgeflogen sind. Und man hat dadurch Pat McAfee erstmal aus dem Match genommen. Also den größten Heel hat man hier erstmal aus dem Match genommen und dann mit einer Trage abtransportiert. Und das hat ewig gedauert. Also das hat mich auch unglaublich gestört, weil es hat ja wirklich auch, weiß ich nicht, Ewigkeiten gedauert, bis man ihn abtransportiert hat und da verpackt hatte und so weiter und so fort. Und ja, zwischendurch haben sich dann so Cody und Randy so ein bisschen beäugt, ne, so, aber man hat trotzdem gewartet, bis ja erstmal Ruhe sozusagen um den Ring herum ist. Und da haben auch die Kommentatoren so ein bisschen gesprochen, so, ja, über Randy Orton gab es ja im Vorfeld schon Meldungen darüber, dass er eben angeschlagen ist und er hat sich auch so ein bisschen Schulter gehalten und ja. Dann beginnt das Match sehr verspätet, also ist One-on-One. Auch hier haben wir wieder kein richtiges klassisches Opening so, sondern wir haben wirklich dieses Story-Opening quasi, ehe es dann losgeht. Und sehr früh hat dann eben Randy Orton hier seine Rückenverletzung verkauft. Das war im Prinzip schon, nachdem er das erste Mal so in die Ringecke gegangen ist, hat er schon mal so gezuckt und dann hinterher wurde es immer massiver. Und das hat im gleichen Atemzug aber dazu geführt, dass ja auch ein Cody sehr viel aggressiver und ein bisschen ruchloser agiert hat, als wir das sonst von ihm gewohnt sind, wo man ihm ja auch immer zum Vorwurf macht, ja, der zielt nicht auf die wunden Stellen ab. Hier ist er sehr stark auf den Rücken gegangen, mit teils sehr langweiligen Aktionen, wie dem Half Crab, der total unmotiviert ausgesehen hat. Die Crowd war total tot. Und es war insgesamt sehr langsam einfach, oder?
Ja, also du hast das schon sehr zusammengefasst. Sehr langsam und sehr langweilig vor allem. Also, ich will kurz zu der ersten Sequenz, die ist schon wichtig. Also, wir haben jetzt 10 Minuten mit Pat McAfee, glaube ich, beschäftigt am Anfang.
Ja.
Also, klar, es war schön, dass man ihn dann aus dem Match rausgenommen hat, aber auch der Elbow von Jelly Roll, das war alles, also, warum? Warum? Das hatte was von letztes Jahr Travis Scott-Vibes, Fiend, ja, das ging ja auch irgendwie 10 Minuten und das ging jetzt auch nochmal. Extrem lange, viel zu lange. Und dann dachte man sich, okay, und dann, als ich schon diese Trage gesehen habe, dachte ich, oh mein Gott, das dauert jetzt nochmal 5 Minuten. Und in dem Moment hat dann Michael Cole, also schön gesagt, he has back issues, bla bla bla, ja. Dann war schon klar, okay, die Story des Matches wird wohl sein, dass Cody versucht, den Rücken von Randy Orton zu bearbeiten. Was er dann auch gemacht hat, wo die Crowd tot war. Tot, tot, tot. Ja, ich hab's, keine Ahnung, Great American Bash 2004 oder so, ne, für ein Main Event, so solche Reaktionen. Auf dem Niveau haben wir uns bewegt Oder Warrior gegen Hogan 2, Halloween Havoc 98. Tote Crowd, ja? Und das bei WrestleMania 42.
Im Main Event.
Im Main Event. Es ging so ein bisschen hin und her. Also Cody hat versucht, den Rücken zu bearbeiten. Es gab ein paar langweilige Moves. Ich versuch's wirklich.
Dieser Reverse Bear Hug hat mich so aufgeregt, ne? Wo der den da so fest umarmt. Ich so, also, das macht doch gar keinen Sinn. Auch von dir als Wrestling-Typ macht das gar keinen Sinn. Mach doch irgendwas anderes. Egal.
Jetzt, vor allem, man hat ja, du hast ja noch einen ganz wichtigen Punkt gesagt. Man hat ihn, er hat so ein bisschen aggressiv, oder war ein bisschen aggressiver unterwegs. Also der Mann, der sowieso schon Mixed Reactions hat, und der andere hat sowieso schon Babyface-Reaktion. Ihr nehmt sowieso den Heal-Factor weg, den Heat-Magnet von ihm, Pat McAfee. Und dann, was soll denn dann passieren? Macht jetzt Randy Orton das Comeback mit seinem Rückenproblem oder was am Ende? Und also, das war ja sogar das Ende, aber das ist nochmal eine ganz andere, ein eigenes Segment für sich, finde ich. Also wir haben dann diesen unglaublichen, langweiligen 10 Minuten gehabt, wo auch die Crowd wirklich nicht dabei war, wo ich mich selber, da habe ich dir geschrieben, ich brauche auf jeden Fall einen Espresso erstmal nach dem Main-Event, weil ich fast eingeschlafen bin. Und ich dachte mir, okay, man versucht ja dann so, okay, was kommt jetzt da? Kommt doch irgendwas oder ist es das jetzt? Wir sind dann zu der Finish-Sequenz gekommen, es gab den Suplex von Orton. Es gab erst noch kurz das Blut, habe ich vergessen.
Wollte ich gerade sagen, wir müssen erstmal hier über das Blut
sprechen. Ja, er hat Randy Orton wurde auf den Ringpfosten nicht geworfen.
Geschubst.
Dann war die Kamera kurz weg und dann, als er im Ring war, hat er geblutet.
Ja.
Er hat sich dadurch eine Platzwunde zugezogen durch diese Aktion am Ringpfosten. Die Crowd war dann so ein bisschen mehr wieder da, würde ich sagen.
Ja. Sie war deutlicher gegen Cody. Ich finde, das finde ich halt das Wichtige. Er war auf Cody. Ja. Ne? Entschuldigung, weil Cody ja dann auch direkt auf die Wunde geht, ne? Und dann sofort auch auf den Kopf geschlagen hat.
Heelisch.
Ja, total. Und ich glaube, das hat man hier aber mit Absicht gemacht. Also man hat das schon erwartet, dass das so kommt. Ne? Und dann auch Cody, der auch von der Mimik her ne, ganz anders agiert hat, als er sonst getan hat. Ne? Da war nichts mit der Emotionale oder sonst irgendwas. Der war wütend, der hat die Zähne gefletscht, war aggressiv. Er hat auch die Orton-Stomps zum Beispiel gemacht, ne? Und quasi da.
Extreme Buhrufe habe ich mir da notiert, das war wirklich unglaublich.
Ja. Und dann auch, dann gab es diesen Desaster-Kick für eine 2, bla, egal. Und dann auch irgendwann, dann steht er so über einem Randy Orton und schlägt so von oben auf den ein und nimmt dann auch so einen Teil vom Blut von Randy Orton und wischt das dann hier über das Dream-Tattoo auch noch, ne? Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist.
Ja, das habe ich gesehen.
Und Cloud dann hat auch immer mehr Aktionen von dem Randy Orton. Also adaptiert er quasi hier Randy Orton auf eine gewisse Art und Weise, ne? Den Career Killer, den Psycho Killer, whatever.
Sein Lehrer.
Genau. Teacher. Ja. Genau. Das war hier die Geschichte.
Ja, das war die Geschichte leider, ja. Die aber überhaupt nicht funktioniert hat. Ja, das muss man ja leider sagen. Wenn man das jetzt weiter analysiert. Es gab noch den Suplex von Randy gegen Cody, der war sehr beeindruckend, muss man sagen. Und dann kommen wir doch schon langsam zum letzten und zur Finish-Sequenz. Oder haben wir irgendwas in der Mitte noch vergessen? Muss ich ganz kurz überlegen.
Wir haben dann auch diverse RKO-Versuche quasi, ne? Wir haben erstmal das Cody Rhodes, nachdem er den Draping DDT zeigt, den RKO antäuscht quasi hier, dann aber Orton ausweicht und die Crossroads zeigt.
Ja.
Dann wird im Ring nochmal gekontert und auch da kassiert dann nach einem weiteren RKO-Versuch von Orton kassiert dann Orton den RKO von Cody auch für eine 2. Dann geht's nochmal raus. Dann gibt's den nächsten RKO. Und dann wird's ja richtig wild im Endeffekt. Da sind wir irgendwann im Ring und ja, Orton hält sich noch den Rücken, aber er versucht zumindest hier so durchzuhalten. Und dann gibt's ja irgendwann auch da wieder ganz klar heelisch, ne, so ein Schlagabtausch. Und Cody verpasst ja dann Orton hier den Eye-Poke. Ne, greift ihm ins Gesicht. Und was ich dann gar nicht verstehe, auch das wieder so logikmäßig, genauso wie im ersten Match, dann gibt's den Eye-Poke und der Ref ist seitlich hinter Orton und fragt so, ey, ist alles okay? Und die einzige Reaktion, die Orton einfällt, ich mache ein RKO. So, ja, aber es macht doch gar keinen Sinn, der Gegner war gerade vor dir. Der war vor dir und hat dir von vorne in die Augen gegriffen. Warum verpasst du jemanden, der einzige Mensch, der im Ring mit dir ist, ist der Referee noch? Why? Ne? Und verpasst dem armen Charles Robinson, als ob der nicht immer genug einstecken würde, auch noch einen RKO. Und Cody dürfen wir auch nicht vergessen, auch der hat am Ende noch geblutet. Ne? Der hat hier so einen Cut gehabt,
nicht mehr zu hören, nicht mehr zu sehen.
Ne?
Jetzt höre ich dich wieder.
Okay.
Dein Bild war ist ganz kurz, du hast noch Y gesagt und dann war dein Bild stehen geblieben.
Das ist symptomatisch und für dieses Match. Ja, weiter geht's auf jeden Fall. Randy will ja dann diesen Moment nutzen und will ja dann den Cheapshot selber zeigen. Cody fängt aber den Fuß und tritt selber zu. Auch da wieder ganz klar hier, ganz klar, er geht hier in Richtung das, was ihm sein Lehrer früher
Retourkutsche, die Retourkutsche von SmackDown.
Genau, das auch noch.
Die danach nie wieder ein Segment hatten zusammen. Ne? Also nicht mal beim letzten SmackDown waren die beiden standen im gleichen Ring. Sondern da stand CM Punk und Cody Rhodes. Ich will gar nicht über die Go-Home-Show nochmal reden, reden überhaupt. Das ist ja nochmal eine eigene Geschichte für sich.
Ja, also ich bringe das jetzt gerade ganz kurz zu Ende, dann darfst du hier auf das Finishing eingehen, weil es ist alles ganz, ganz merkwürdig. Es ist absolut wild. Cody will ja dann den Cody-Cutter zeigen und springt dann aber bei Randy Orton quasi in den RKO rein. Aber er hat keinen Referee, weil der ist ja dummerweise down. Und deswegen, vielleicht war das auch der Plan von Randy Orton. Das kann man hier auch irgendwie so auslegen. Ja, das war ein Plan. Dann, wenn eine Gelegenheit da ist, dann verpasse ich dem Referee in den RKO, weil dann kam Pat McAfee angerannt mit dem Referee-Shirt und einer Halskrause. Das finde ich übrigens ein bisschen witzig mit der Halskrause, weil das so richtig oldschool ist, ne?
Ja.
Und zählt dann aber fair. Das finde ich halt auch so geil. Zählt nicht schnell, sondern zählt 1, 2 und dann geht die Schulter hoch und Cody kommt noch raus. So. Und dann
kommt das Highlight. Dann kommt das Highlight der ganzen Show. Erzähl bitte weiter.
Der RKO gegen Pat McAfee danach, meinst du?
Der Turn und gegen Pat McAfee.
War es einfach, weil es abgefuckt hat? Wer hat denn jetzt hier abgefuckt? Und dann gibt es im Endeffekt daraus direkt die Crossroads. Auch sehr schnell, die Crossroads gegen Randy Orton. Und dann ist 1, 2, 3 vorbei, Cody verteidigt. Aber ich habe danach nur gesessen, so, what the fuck? Ich habe hier so viele Fragezeichen wie selten zuvor auf meinen Notizen gemacht. Und jetzt musst du was sagen.
Also man muss, ja, ich muss das auch, diese Eindrücke jetzt, gerade beim Main-Event war schon auch nicht einfach, man kann es manchmal mit dem Lachen nur noch wirklich aufnehmen. Also es gab den RKO gegen Pat McAfee, den habe ich überhaupt nicht verstanden. Ja, ich meine, okay, Pat McAfee ist nicht mit dem RKO-T-Shirt beim Entrance da gewesen. War das schon das erste Signal, dass sie sich trennen werden an diesem Abend? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, er kam ja rein. Und dann hieß es, ich meine, er wollte ja Randy retten. Er wollte ja den Pinfall, er wollte ja ihn zum Champion machen.
Ja.
Und Randy, okay, er ist es nicht geworden. Randy ist sauer, er hört irgendwelche Stimmen und sagt, ey, auf den scheiße ich jetzt auch. RKO. Aber er hat doch davor, war das doch sein Berater. Er war doch der Typ, der ihn dirigiert hat. Der Supervisor, Higher Power, wie man es auch immer nennen möchte. Der Mann, der ihm als Consultant die letzten Wochen consultet hat.
Ja.
Und dann gibt er ihm den RKO, ein Riesenpop vom Publikum.
Ja.
Dann kommt Cody, verpasst ihm den Crossroads. Und es gibt den Pinfall, unser Main Event ist erstmal vorbei. Das war der Main Event bis jetzt 42. Ich meine, ich habe auch viele Fragen und die Fragen gingen ja dann, das Witzige ist, das ging ja noch weiter dann. Es gab ja danach noch weitere Fragen, die sich dann aufgestellt haben, weil Cody Rhodes jubelt. Es gibt schon die Wiederholung und man denkt, okay, der Pay-Per-View ist vorbei. Auf einmal kommt Randy Orton und attackiert ihn wieder. Warum eigentlich? Okay. Attackiert ihn und dann ist jetzt der Heel der Sieger der Herzen? Oder was ist jetzt die Story, die er jetzt erzählen wollte? Ist er ein Babyface? Ist er ein Heel? Wie soll die Crowd eigentlich reagieren? Was war das Ziel eigentlich dieser ganzen...
Ich habe keine Ahnung.
Randy dann, das letzte Bild, was wir von WrestleMania gesehen haben, war Randy Orton.
Ja. Und Cody natürlich nach dem Punt mit dem dicken Auge, also den hat er auf jeden Fall genommen wie ein Champ.
Ja, der hat genommen, ja.
Also ich weiß nicht, ob die gibt's ja die Backstage-Aufnahmen, die noch gezeigt worden sind dann im späteren Verlauf, wo er wirklich ein dick blau geschwollenes Auge hat und so. Also das hat er auf jeden Fall genommen. Ich habe so viele Fragen und ich habe leider gar keine Antworten für das ganze Ding. Ich fand das Match über weite Strecken unglaublich langweilig. Ich finde das die Arbeit von Cody Rhodes mit dem Rücken fand ich unglaublich schlecht. Also auch als...
Also mal den Hold hatte am Bein, die Crowd, wenn man sagt, tote Crowd, wirklich tote Crowd, das ist eine tote... Man sagt doch immer so schön, man muss auf die Zuschauerreaktion hören.
Ja, ja.
Dann muss man auch mal was anderes machen. Macht die Augen zu, hört die Geräusche, ja, diese ganzen tollen Hinweise, die wahrscheinlich auch alle stimmen werden. Ich habe das Gefühl, da hat aber niemand zugehört, ja. Da ging ja gar nichts.
Ja, und wie gesagt, man kann natürlich, also jetzt, wenn ich drüber nachdenke, also jetzt mal von der ne, Cody, der so ein bisschen, der seine dunkle Seite öffnet, die ihm früher mal ein Randy Orton gezeigt hat und dann aggressiver wird und auf den Rücken geht und auf die Wunde geht und dann auch die Regeln über Bord schmeißt, vielleicht auch die Schnauze voll hat und sagt, ich habe keinen Bock, dass mir ständig jemand in die Eier tritt und sowas. Da hat er auch schon so, war auch so Spur mit CM Punk dabei. Ne, deswegen mache ich das jetzt, ist mir egal. Und dann eben Randy Orton, der dann aber auch so impulsiv und weil er ja die Viper ist und so ein bisschen Psycho ist, ne, dann einfach, vielleicht war das ja der Plan, vielleicht erklärt er das ja noch irgendwann, dass sie Charles Robinson aus dem Match nehmen wollten, damit halt eben Pat McAfee das macht. Und dann ist er eben so impulsiv und unkontrolliert, dass er eben auch Pat McAfee hier aus dem Match rausnimmt. Und dass dann Randy Orton am Ende gewinnt, ist dann halt Pech. So. Aber ich fand das Match über weite Strecken mit ganz vielen Fragezeichen besetzt. Ich fand es teilweise wirklich auch schlecht erzählt. Es war sehr langsam, ohne dass diese Entschleunigung dazu genutzt worden ist,
um Spannung
zu genau.
Null Spannung im Match, null.
Ne? Du hast diese, weil manchmal ist es ja auch gut, wenn Match langsam ist, weil du dann vielleicht eine Geschichte erzählen kannst, weil du dann vielleicht mit Gestik und Mimik, aber das haben die beiden in meinen Augen nicht gut gemacht. Cody hat es probiert als Heel, du hast aber auch gemerkt, dass es nicht richtig funktioniert. Randy Orton hat das gut verkauft auf eine gewisse Art und Weise, aber das hat in der Matchstruktur nicht hingehauen. Also ich habe hier riesige Probleme mit dem Match gehabt und am Ende auch ganz viele Fragezeichen, die vielleicht noch aufgeklärt werden. Aber für den Moment war ich sehr unzufrieden. Ich kann es nicht anders sagen.
Ich muss auch sagen, WrestleMania ist ja auch nicht der Moment, wo die Fragezeichen kommen sollten, sondern eher die Ausrufezeichen mal, ja, für einen kurzen Moment wenigstens, ja. Das soll ja nicht dazu dienen, dass die Weekly-Shows aufgebaut werden, obwohl inzwischen bei so viel Werbung man das Gefühl hat, die Weekly-Shows und WrestleMania ist ja das Gleiche.
Ja.
Aber zum Main-Event zurück, also, er arbeitet, man versucht ihn so als den Babyface darzustellen, irgendwann im Match. Ist ja so. Dann aber am Ende macht er auch noch den Turn gegen McAfee, okay. Aber dann wird er am Ende doch wieder heelisch.
Ja.
Weil er attackiert ja den Champion. Und zwar ja. Aus dem Hinterhalt. Cody hat gejubelt.
Ja.
Dann nimmt er sich den Gürtel, verpasst ihm einen, dann noch seinen Kick. Und dann nimmt er sich den Gürtel und guckt so. Und dann denkt man sich, okay, ist das jetzt der neue Turn? Wir hatten doch den Turn vor ein paar Wochen. Danach habt ihr, also, das hat überhaupt keinen Sinn. Sorry, das hat einfach keinen Sinn. Und das, ich, bei dieser Story muss man sagen, ja, es gibt schon viele Einflüsse von außen, hat man das Gefühl. Weil man dieses, was Michael Cole dann meinte, Teacher und bla bla bla, ja, das war es ja genau nicht, diese Story. Damit hat er überhaupt nichts zu tun gehabt. Ja, das weiß ich nicht, das war vielleicht mal der erste Gedanke, aber davon sind wir ja ganz weit weg. Sondern wir hatten 10 Minuten erstmal McAfee gegen Jelly Roll. Das war die Story, ja. Ja, ist das so. Da war auch die Crowd mehr dabei. Und dann kommt er nochmal raus und dann klappt der Pinfall nicht und dann gibt's nochmal eine Aktion gegen ihn. Damit ist ja wohl Pat McAfee-Geschichte, vielleicht die Stipulation, die wir nicht vergessen dürfen.
Das ist richtig, ja. Hoffentlich. Ja,
ich bin sehr gespannt, ob das auch die Wahrheit ist. Ich glaube, dass wir den schon nochmal sehen werden, aber okay. Vielleicht sucht er sich ja jemand Neues. Und das Zweite ist, man hatte das Gefühl, es gab ja Spekulationen, Roman Reigns hat ja so ein Video veröffentlicht, wo er im Auto sitzt. Und vorne sah es so aus, als würde Randy Orton sitzen. Und wenn man das Segment bei SmackDown sieht, mit CM Punk und Cody Rhodes, dachte man sich, aha, neuer Two-Man-Power-Trip oder was auch immer. Ja,
hat auch
was
gut auch funktioniert immer. Damals.
Ja, ja, aber irgendwas Neues, ne, kann ja auch was Neues sein. Aber davon, gab es einen Game-Changer, also wirklich eine Planänderung total, weil das, der Main-Event hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Wollte man jetzt Cody als den Face dort präsentieren? Man hat es ja versucht. Am Anfang. Dann hat man umgeschwenkt und am Ende ist er dann doch wieder der Babyface. Also das macht einfach keinen Sinn, liebe Freundinnen und Freunde.
Wie gesagt, es ist einfach eine ganze Menge Fragezeichen. Mir ging es halt genauso. Also es ist so, also gerade, ich hätte damit leben können, wenn das Match einfach jetzt geendet ist, aber dass dann am Ende dieser Punt nochmal kommt. So, okay, also wir hatten jetzt eigentlich einen Randy Orton zum Babyface wieder zurückgeturnt, aber eigentlich wollen wir das nicht, deswegen haut er dem jetzt noch eine rein. Und dann ist ja. Cody aber auch wieder automatisch der Gute. Das heißt, die ganze Charakterentwicklung, die wir immer mal wieder bei Cody gehabt haben, die ist eigentlich auch schon wieder im Eimer, weil er jetzt ja hinterrücks angegriffen worden ist. Und eigentlich bleibt alles wie vorher auch, oder?
Das ist leider die Befürchtung. Außer, dass Pat McAfee nicht mehr dabei ist. Also ansonsten hat man das Gefühl, ist eigentlich alles beim Gleichen. Wir sind wieder da, wo wir 4 Wochen waren, als es den Turn gab.
Ja. So. Jetzt müssen wir aber trotzdem mal hier über die gesamte Show sprechen. Und wir brauchen ja hier bei Headlock traditionell eine Bewertung von 1 bis 8 Bananen. Ja? Eine Banane ist das Schlechteste, 8 Bananen ist das Beste. Weil Wertungen so wertvoll sind. Und jetzt möchte ich gerne wissen, wie viel Bananen bekommt dieses Ding von dir?
Da muss ich mal kurz Gedanken machen.
Soll ich erstmal sagen?
Ja, sag du mal, weil ich will mir kurz nochmal die Matchcard, wie ich es auch empfunden habe, nochmal. Weil der Main Event natürlich schon alles sehr runterdrückt, muss man schon ehrlich sagen. Aber ja.
Ey, ich mach's kurz. Ich fand, das war eine schlechte WrestleMania. Ich hatte vieles nicht hingehauen. Es war eine Mischung aus einer Dauerwerbesendung und einem übergroßen Entrance-Musikvideo. Die Art und Weise, wie man die Damendivision da und vorgestellt hat, finde ich eine absolute Katastrophe mit viel zu kurzen Matchzeiten. Wir hatten einen Opener, der keine große Rolle gespielt hat, außer dass er viral gehen wollte. Wir hatten wirklich ein sehr, 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 sehr gutes Match. Und das war Seth Rollins gegen Gunther. Das würde ich mir auch jederzeit wieder anschauen. Ansonsten hatten wir nicht viel, was wirklich erinnerungswürdig gewesen ist. Wir hatten das Comeback von Paige. Das ist sicherlich erinnerungswürdig, aber in einem vergessenswerten Match. Wir hatten Jacob Fatu und Drew McIntyre in einem guten Match, wo ich aber auch erwartet habe, dass es noch besser wird. Und deswegen ist das für mich hier eine 2,5 von 8. Ich finde, das war keine gute WrestleMania. Der Main Event hat für mich nicht funktioniert, war teilweise unglaublich langweilig. Die Crowd war schlecht. Also eigentlich 2 Bananen kriegen allein schon Gunther und Seth Rollins, weil das Match so gut gewesen ist. Aber den restlichen Kram hier, mit Ausnahme von Jacob Fatu gegen Drew McIntyre und ein ganz kleines bisschen, so eine Viertelbanane, so einmal so dran knabbern, das bekommt vielleicht Cody Rhodes gegen Randy Orton, weil es halt so wirr und chaotisch und komisch gewesen ist, einfach für den Schaufaktor. Aber alles andere hier ist entweder zu kurz, zu belanglos, fühlt sich wie eine Weekly an, fühlt sich wie eine Kickoff-Show an. Und deswegen, ich finde, das war eine schlechte erste Nacht von WrestleMania und ich hoffe, dass die zweite Nacht besser wird. Jetzt bist du dran.
Ich sehe es ähnlich. Ich habe ja schon während des Reviews schon gesagt, ich sehe es als eine durchwachsene WrestleMania. Sie hatte Weekly-Vibe-Show-Vibes. Ich würde 3 geben, weil ich dann mit Paige und auch mit Gunther und Seth Rollins dann doch das so ein bisschen hochsetze. Die 2, das war eine große Überraschung. Dann auch ein tolles Match. Der Opener, mit iShow Speed war immer klar, das wird nichts mehr als ein viraler Moment. Aber es war ein guter Auftritt und eine gute Performance von ihm, muss ich sagen. Und ansonsten, der Main Event zieht es natürlich sehr stark runter, muss ich sagen. Und ich kann darüber schon lachen. Ich glaube, wir können über den Main Event lachen, aber natürlich ist es keine gute.
Man sollte auch Wrestling nie zu ernst nehmen. Das kommt auch noch mit dazu.
Es sollte immer entertaining sein, aber klar, wir beschäftigen uns ja auch mit den Charakterzügen, mit der Performance. Wir versuchen, differenziertes zu analysieren. Und da gab es dann halt schon auch Wendungen, wo ich sage, das passt gar nicht. Ich fand AJ Lee gegen Becky Lynch, ich hatte wenig Erwartungen und das ist dann auch halt eingetreten, muss ich ehrlich sagen. Und deshalb gebe ich noch 3, weil die Überraschung dann doch gelungen war, weil auch Liv Morgan, sie ist Champion geworden, auch wenn es kein guter Kampf war, der zu vergessen war, hat man die richtige Entscheidung dort getroffen. Aber natürlich, also es hatte vor allem was von einer Dauerwerbeshow. Ich glaube, das ist das Problem. Das war ein Keyword. Nach jedem Match gab es Werbeunterbrechungen, irgendwelche Werbeclips. Ich meine, die Hogan-Doku, ich weiß gar nicht mehr, ob man die noch angucken muss. Man hat so viele Clips da gesehen. Ja, 4 Minuten geht dann diese, also was wird denn, ich werde mir diese Doku anschauen, aber was kommt denn da noch Neues, habe ich das Gefühl. Ich habe doch schon alles 1000 Mal gesehen irgendwie. Ja. Und ich habe auch schon 1000 WWE-Dokus über Hogan gesehen. Was wird denn da jetzt Neues erzählt werden? Ja. Deswegen, also das war mir ein Tick zu viel. Und ich glaube auch, du hast es schön gesagt, dass die Females so schlecht eingesetzt werden, vor allem, dass sie die Zeitkürzungen haben. Das ist so eine Sache, das ist aber ein allgemeines, ein generelles Problem. Ich glaube, dass einfach ein Match weniger auch gut getan hätte. Und halt auch diese Komponente mit ESPN und dann müssen da 2 Matches sein. Angeblich hat auch ESPN auch wegen Pat McAfee so Druck gemacht. Er hatte seine Show bei denen. Also das sind alles so Komponenten, die halt diese Show, dass es der Show nicht helfen, die hat keinen Mehrwert und dann kommt halt so ein Produkt zustande. Und was mir halt vor der WrestleMania wirklich stark aufgefallen ist, es war wenig Hype, wenig Interesse an dieser WrestleMania, weil einfach, so sehr man Wrestling-Fan ist und so sehr auch viele Casuals dann WrestleMania angucken, diesmal wirklich wenig Hype da war. Und das war einfach eine ganz, ganz schwache Road to WrestleMania und der Pay-Per-View hat sich daran angeknüpft. Wir haben bei der Preview diesen Aufbau sehr kritisiert. Und das Unglaubliche ist, sie haben es getoppt, sie haben es dann noch schlechter fortgesetzt. Ja. Das ist natürlich das Bedauerliche und deswegen, ich sage eine sehr durchwachsene Show. Es hatte irgendwas von SmackDown Weekly, aber man muss auch sagen, SmackDown ist im Vergleich zu Raw in den letzten Wochen auch wirklich deutlich schwächer. Man wundert sich aber, dass beides von der gleichen Company kommt. Und ich habe das Gefühl, wie gesagt, das hatte ich bei der Preview schon gesagt, der Honeymoon ist vorbei. Wir sehen halt die TKO-Endeavor-Einflüsse immer mehr und mehr. Und das wird, glaube ich, auch weiter so gehen. Ja, wir werden eben mehr diese Reality-Geschichten haben, mehr diese Viral-Geschichten. Wir haben Charaktere, die nehmen einen viel zu großen Spot ein im Main Event, anstatt dass die Performer den Spot haben. Und das ist so ein bisschen das Problem, dass sich das halt immer mehr und mehr wird. Und daran stören sich halt auch viele. Und daran leidet vor allem die Qualität der Show. Morgen werden wir sehen, ob die WWE dann, ja, wie soll man sagen, zurückkommt mit einem Bang. Weil das war jetzt schon sehr schwach und es gibt drei Bananen dafür. Und ja, mit viel Augenzwinkern.
Ich bin gespannt. Auch morgen werden wir dann hier wieder sitzen und über die Show sprechen. Und ich bin gespannt, was uns da erwartet. Ich hoffe auf Besserung. Man kann es nicht anders sagen. Und bin auch gespannt auf eure Reaktion. Also ich habe so ein bisschen den Discord quer gelesen. Da ist man auch schon sehr, sehr kritisch, was die ganze Show angeht. Ja, und wir schauen mal, wie dann WrestleMania 42 und wie auch das drumherum dann eben weitergehen wird. Und ich würde aber an der Stelle sagen, ich mache jetzt hier den Deckel auf die Review. Ich verweise natürlich nochmal gern auf unsere lieben Freunde von Holy. Unterstützt uns da gerne, unterstützt die Kollegen da gerne. weareholy.com/headlock. Dann auch, wie gesagt, mit den guten Sirups, die wir hier dann eben haben. Und generell die Starter-Sets lohnen sich da eben auch. Rabattcode Headlock gerne vorbeischauen. Ansonsten, wenn ihr uns noch mehr unterstützen möchtet, Patreon, Steady, YouTube-Kanalmitgliedschaften auch da dabei sein. Und dann sehen wir uns und hören uns morgen an gleicher Stelle wieder zu der Review von der zweiten Nacht von WrestleMania 42. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Supporten und dabei sein. Und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Macht's gut.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.